Hallihallo, Hallöle, ich bin Curly, ihr seid bei Teruan Aniletten und heute zu Gast Willis erste Chefin Marion Ebner-Ebenauer direkt aus dem Weinviertel in Österreich. Teruan Aniletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall wo es Podcasts gibt, aber folgt uns mal auf Instagram und ganz wichtig TikTok. Wir freuen uns, wenn ihr uns Kommentare und Likes da lasst, aber jetzt kommt erstmal der aufgeregte Willi.
Auch ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
Was geht ab?
Ich habe so richtig Schaumweindurst, Curly. Ich finde ja, dass die Leute viel zu wenig Schaumwein trinken.
Ich finde sprudelig auch geil. Ich mag sogar Lipton Sparkling Eistee auch lieber wie normalen Eistee. Guck, da fängt schon an bei mir.
So was habe ich noch nie getrunken.
Was? Stopp! Abbruch! Was?
Wirklich?
Dein Ernst?
Nein, ich mag früher viel Eistee, so als ich klein war, so 9, 10.
Ich bestelle jetzt sofort einen Eistee, einen Sparkling.
Das gibt es jetzt so aufgesprudelt, oder was?
Ja, klar. Das ballert übertrieben, Alter.
Das ist ja picksüß, alles.
Da schießt der Zucker in den Kopf rein, Digga.
Da habe ich lieber, mir schießt der Alkohol in den Kopf.
Ja, das beides kann man ja kombinieren.
Ja. Nein, ich weiß nicht. Ich habe es ja lieber trocken. Sehr trocken.
Aber sprudelig.
Ja, sehr dosage, weißt du? So, sehr, wenn man so schön sagt. Ja, ich weiß ja nicht, warum so deutsche Sekte und österreichische Sekte immer noch so einen komischen Ruf haben. Es wird immer Champagner geballert ohne Ende, aber bei deutschen und österreichischen Sekt halten sich die Leute immer ein bisschen zurück. Obwohl ich ja meine, dass das qualitativ jetzt nicht viel schlechter ist, wenn überhaupt.
Nee, also wir haben ja hier auf jeden Fall schon krasse deutsche und österreichische Sekte trinken dürfen,
yep.
Würde ich mal behaupten.
Und heute kommt wieder jemand, der für hervorragende Sektproduktion steht. Nicht nur, auch sehr gute trockene Weine. Aber ja,
war und meine. Auch sehr stylische Flaschenhand habe ich auch.
Super
gesehen.
Stylisch, ja.
Richtig nice.
Ja, da passt alles zusammen. Sie ist heute allein ohne ihren Mann angereist, weil einer muss ja zu Hause auf die Produktion schauen, glaube ich.
Ja, ich bin krass gespannt, was sie dabei hat. Ich habe gehört, es gibt sogar noch hier ein Reveal heute irgendwie.
In die ja, Richtung. Es gibt eine Weltpremiere tatsächlich.
Ja, so weit
bis jetzt
nicht gehen.
Ja, kann man durchaus sagen. Nicht? Bis jetzt gab es aus dem Haus einen Sekt. Es gibt jetzt zwei, beziehungsweise sogar drei. Und ja, einen, der kommt jetzt bald raus, in den nächsten paar Tagen. Und es kommt auch bald Silvester. Also für alle, die gern schon mal sich eindecken wollen mit richtig geilen österreichischen Sekt, der schlägt dann zu.
Ja, krass. Und heute schon bei uns am Start, inklusive der Weltpremiere, Marion Ebner-Ebenauer. Woher, Willi?
Aus dem Weinviertel, aus Poisdorf. Meine erste Chefin. Ich freue mich. Ich freue mich total. Hereinspaziert.
Hallo, Marion.
Servus.
Was hast du gestern gemacht?
Ich war bei meiner besten Freundin und habe gechillt.
In Berlin?
Ja.
Also du bist seit gestern da und hast mich nicht benachrichtigt, dass wir essen gehen.
Ja.
Aber du bist ja auch nicht ihre beste Freundin.
Es fängt schon scheiße an.
Na, finde ich gar nicht. Okay, du hast also Entschuldigung heute, Gott sei Dank, sehr viele gute Weine aus dem Haus mitgenommen. Nicht nur aus deinem Haus, auch aus anderen.
Ja.
Wie gefällt es dir in Berlin?
Gut. Weißt du, nach 5 Wochen Ernte bin ich natürlich super happy über ein bisschen Ruhe, Freizeit und eine ganz entspannte Stadt wie Berlin.
Perfekt.
Und das Wetter ist ein Wahnsinn. Ne? Erstens ist es viel zu warm, glaube ich, oder?
Richtig warm, ja.
Und die Sonne ist halt toll, weil bei mir im Weinviertel zieht gerade der Nebel ein und ich habe kein Licht und es ist ein bisschen anstrengend.
Ist es tatsächlich zu Hause, also ja, in Österreich, gerade kühler als hier?
Ja, auf jeden Fall. Und im Weinviertel hast du den Hochnebel. Also so gleich nach der Ernte beginnt es wirklich zuzumachen und du hast kein Licht und das ist eigentlich das Anstrengendste.
Es ist sonst in Berlin auch so, nicht? Von Oktober bis April, Winter, ja. Graue Suppe.
Mhm. Winter ist schon sehr dunkel.
Schon, oder?
Ja.
Kurz vorstellen, Marion Ebner-Ebenauer. Ich weiß tatsächlich privat sehr viel über dich, weil ich glaube, wir sind ganz eng befreundet.
Ja, ganz gefährlich.
Aber das Lustigste ist eigentlich, du warst meine erste Chefin.
Ja, also ja, anscheinend.
Ja, okay. Wusstest du vielleicht nicht?
Wo denn?
Aber
bei Wein und Co.
Genau. Kannst du gleich mal ausholen. Wo kommst du her? Was hast du gemacht? Und wie bist du hingekommen zu dem, was du jetzt machst?
Ja, also grüß euch miteinander. Ich Servus. Bin die Marion Ebner-Ebenauer aus dem gleichnamigen Weingut. Und ja, in der Tat, ich muss gestehen, ich habe mir keinen einzigen Podcast von euch bisher angehört. Also
das macht gar nichts.
Keine Ahnung, was mich erwartet.
Du hast jetzt noch
deshalb machst du alles falsch.
Ja, offensichtlich. Und ja, der Willi hat mich, glaube ich, also ihr habt mich eingeladen, weil ihr mit mir über Wein plaudern wollt.
Absolut.
Und dass ich deine erste Chefin war, das hast du mir irgendwann einmal schon erzählt. Ich habe es ehrlich gesagt dazwischen vergessen.
Verdrängt wahrscheinlich.
Aber der Willi war einer. Der Willi war einer der letzten Mitarbeiter, die ich eingestellt habe bei Wein & Co., bevor ich ins Weingut gegangen bin. Ja, also ich war 7 Jahre lang Gastronomieleiterin bei Wein & Co. in Wien und wir haben alle spannenden Filialen mit Gastro eröffnet. Das war damals um 2001 herum wirklich State of the Art. Das gab es in der Form in Österreich vorher nicht. Und ja, ich habe meinen Mann kennengelernt 2000 oder 1999 in der Weinbauschule in Krems, ganz klassisch. Er war mein Sitznachbar. Und
habst du schon immer gefusselt ein bisschen? Oder
du, der Manfred meinte, er war von Tag 1 in mich verliebt und er hat ein Jahr um mich geworben und ich habe es nicht mitbekommen. So subtil ist dieser Mann. Ja, du kennst ihn ja, er ist ein ganz ein ruhiger und er sagt ja auch nicht klar, was er möchte, sondern findet immer, wartet immer auf den richtigen Zeitpunkt, der ja im Leben nie kommt. Und deshalb hat es lang gedauert, bis wir dann wirklich zusammengefunden haben. Ja. Mir hat er aber auch gefallen von Tag 1 an. Ich weiß noch, wie ich ihn das erste Mal im Internat gesehen habe.
Gerade die Kurve.
Nein, er ist ja ganz, also ich weiß noch genau, ich bin die Sting raufgegangen und weil wir haben ja vis-à-vis geschlafen, wir waren ja schon großjährig, also die Pflichtschule war vorbei und das war so ein Weinmanagement-Lehrgang, also eigentlich so, wo es halt um Sprachen geht, um Marketing, Betriebswirtschaft und so. Also das kann man quasi nach der klassischen Weinbauschule dranhängen. Und ich bin raufgegangen, die stiegen und habe gesagt, hallo, ich bin die Marion. Und er hat nur so aufgeschaut, er hat einen schwarzen, dunklen, also bodenlangen Mantel an, schwarzer Rollkragenpullover, schwarze Jeans, schwarze Schuhe und lange, schwarz, also braune Locken und hat gerade ein Weinglas in der Hand gehabt und hat mich ganz... Ja, sehr interessant angeschaut. Ich habe mir gedacht, gefährlich, da wird es mir gefallen. Ich war ja damals in einer festen Beziehung, muss man dazu sagen. Und 2 Jahre später waren wir dann fix zusammen, wie man das so schön sagt.
FZ.
FZ, ja, genau.
Der österreichische Ausdruck für Ernst, genau. Ja.
Das ist jetzt über 20 Jahre her. Wahnsinn, ne?
Krass.
Mein halbes Leben, ja.
Voll nice.
Ja, finde ich auch.
Du, und bei Wein & Co. warst du immer zuständig für die Qualitätserhaltung der Gastronomie quasi?
Ja, ich war halt Gastroleiterin, da bist du halt für alles verantwortlich, was irgendwie mit Gastro zu tun hat. Was die Mitarbeiter, Einkauf, Verkauf, Wareneinsatz, das Konzept, Weinkarten, bla bla bla. Und da habe ich mich natürlich auch erst drauf gearbeitet. Mein erster Job bei Wein & Co. war stellvertretende Restaurantleiterin in der Yasumi-Gott-Straße. Das war aber... Wir waren ein super junges Team und es hat mir irrsinnig Spaß gemacht und eine coole Firma, nach wie vor. Heute einer meiner wichtigsten Partner und einer unserer wichtigsten Partner in Österreich.
Was hast du da gemacht, Willi?
Ich wurde dort eingestellt als stellvertretender Restaurantleiter am Schottentor, damals noch von der Marion. Und ja, am Anfang habe ich dich gehasst.
Das denke ich mir. Wie alle.
Ja, aber ich glaube, bei uns war das auch so ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Oder? Du dachtest, ich bin ein Bauer und ich dachte, wow, das ist so ein Schnepfen. Und du warst immer so, was sich ja auszeichnet auch, aber immer so detailverliebt und immer diese Kleinigkeiten und alles muss gut aussehen. Und ich dachte, na, es muss einfach gut sein. Und deshalb dachte ich mir zu Beginn so, Alter, das kann nicht sein. Und dann habe ich ja über Marion quasi den Hans-Martin Gesellmann kennengelernt, der mich weintechnisch ja mehr als 90%, die ich so der Herzelf verdanken kann. Und irgendwann sind wir dann alle miteinander Freund geworden, nicht? Ich glaube, ein ganz ausschlaggebender Punkt war das Dinner beim Ratz und Sohn in Wien. Jetzt Ratz und Söhne. Ja. War das ein Geburtstag oder so?
Ich weiß nicht, das war eine wüde Geschichte.
Ja. Ja. Also wir haben alle sturzbetrunken und ich war immer per Sie mit ihr und ich dachte, wieso lädt mich die überhaupt ein zu dem? Ich bin nur das Plus Eins vom Hans Martin. Und dann ganz zum Schluss.
Aber meine Einladung war das nicht.
Also.
Nein, ich war auch nur dort.
Echt oder
was? Ja.
War das ein Fest?
Nein, das war nicht mein Fest.
Na gut, auf jeden Fall haben wir uns danach halt sehr gut verstanden und irgendwie ist daraus eine Freundschaft entstanden, was ich ja super finde. Und dann habe ich auch gelernt, aber ich glaube, ich habe damals bei weitem noch nicht so viel Champagner getrunken. Mhm. Und du hast immer Champagner getrunken. Immer. Dein damaliger Lieblingschampagner war Wölfgekopf La Grande Dame.
Ja. 95 war Wahnsinn damals, das war ja zu der Zeit.
Das war richtig gut, oder?
Das war echt gut.
Heute sind es leider nicht mehr so gut.
Ja.
Deshalb haben wir jetzt zum Eintrinken, weil wir haben ja heute noch eine Weltpremiere vor uns, dazu später mehr.
Krass aufgeregt.
Aber mal zum Eintrinken als Pegelwein, jetzt hier Perrier-Jouët Belle Epoque 2013. Die Prestige-Cuvée von Perrier-Jouët. Habe ich schon Ewigkeiten nicht mehr getrunken.
2013 kenne ich auch noch nicht, habe ich auch jetzt gerade das erste Mal im Glas. Ich mag aber die unterschiedlichen Stile und wenn man das jetzt eben schon, also wie lange verfolge ich das jetzt intensiv? So 22 Jahre ungefähr. Und wenn man diese ganzen Prestige-Cuvées der Champagner verfolgt und auch die Jahrgänge dazu und auch die Geschichten dann dahinter weiß, wie zum Beispiel jetzt eben das Krug an, das war halt früher mein absoluter, auch Grau-Cuvée, mein Lieblingschampagner. Und der Stil hat sich doch schon deutlich verändert seit der Übernahme von Louis Vuitton Moët Hennessy. Und all diese Details, die. Aber es hat mich natürlich inspiriert zu dem, was ich heute mache mit dem Manfred.
Mhm. Aber findest du, hat sich Krug so sehr verändert?
Ja, ich finde schon, es ist deutlich frischer geworden. Man merkt es auch, wie sie jetzt marketingmäßig agieren, dass es auf einmal so viele Krug-Ambassadore gibt und so. Ich habe irgendwie das Gefühl, sie wollen neben Dom Pérignon Krug als Prestige, Hippe, Curly, da bist, glaube ich, sehr deine Fraktion, so Rapper-Champagner-mäßig aufziehen.
Ja, ihr könnt mich gerne anrufen, Krug, das ist kein Problem.
Und vorher war Krug halt schon für die Nerds unter den Champagnern, weil das war schon deutlich oxidativer und deutlich anders. Fast ein bisschen schwieriger zu trinken, würde ich sagen. Und ich habe das immer geliebt. Und jetzt sind es mir manchmal. Aber es kommt drauf an. Ich habe die Krug-App, also du kannst dir dann schauen, was du gerade im Glas hast, welche Cuvées und wie lang und so weiter.
Wie kannst du, also du gibst es natürlich
da
ein,
da gibt es eine Nummer oder einen QR-Code und den scannst du und dann weißt du alles.
Krass. Ja. Also ich finde die 170er Edition, also die gerade letztes Jahr am Markt kam, ist bombastisch.
Ja, die ist eh gut.
Und ich finde, die haben jetzt also die Kurve wieder gekriegt, aber ich fand auch das teilweise ein bisschen so. Mhm. Und auch der 2.8er Vintage, wow,
ja,
schon richtig, gut. Richtig gut.
Also du meinst, die haben sich ein bisschen angepasst an den Markt?
Weiß ich, es hat so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass sie es anders aufziehen wollen vom Geschmacksbild und von der ganzen Strategie, weil vorher war es halt eher so ruhig und eher für Freaks. Und jetzt ist es so ein bisschen der breiten Masse, also breite Masse wird das natürlich nicht trinken können. Aber
breite Champagnermasse.
Ja, nee, aber du weißt, wie ich es meine. Ja. Ja,
also aber ich finde es eigentlich ziemlich geil, dass wir Belle Epoque im Glas haben und über Krug reden.
Ja. Naja, das habe ich leider nicht mehr so schnell aus dem Kühlschrank ziehen können, wie du halt geschrieben hast. Aber es schmeckt mir auch sehr gut. Es ist ein ganz ein feiner.
Hat eine gute Balance und kommt wirklich sehr frisch, sehr gut, gute Textur.
Und braucht Luft aber auch.
Du hast nicht nur vorher, na, da kommen wir vielleicht spät, oder
doch? Ich muss das verarbeiten, dass du mich gehasst hast. Das finde ich jetzt ein Wahnsinn.
Na komm. Also, dass wir uns zu Beginn einen unbedingt, ja, gehasst ist jetzt viel, ist ein sehr starkes Wort. Das
na gut, Hass und Liebe aber liegt ja nah beieinander, ich verzeihe.
Aber wir waren nicht auf einer Wellenlänge zu Beginn, nicht?
Nein, ich war der Chefin, was glaubst du?
Naja, klar, ja. Aber hättest du ja eine coole Chefin sein können.
Push, die nächste, bist du gescheit. Ich werde nie vergessen, wie er vor mir gesessen ist, der kleine Schlögel, frisch aus der Schule, also Hotelfachschule. Ein riesen Ego zu diesen kleinen Typen. Ich dachte, ich, das scheiß es nicht. Ja? Das Bewerbungsgespräch war schon der absolute Wahnsinn. Ich habe mir gedacht, was impfen sie den Steirern und Salzburgern da in der Schule ein? Die kommen raus und glauben, sie wären F&B-Manager. Also das ist wirklich,
Okay. Ja, laut Titel werden wir das
ja,
auch
gewinnen. Ja, nee, aber na. Oh, wow. Ich glaube, im Moment wäre es aber möglich. Also, so wie es in der Gastro gerade ausschaut, wäre das jetzt möglich.
Ja, jetzt wird jeder genommen, ja, zum Beispiel genau. Filmmanager quasi. Ja. Wie ist das? Du bist eigentlich im Weingut mehr die nach außen hin kommuniziert und der Manfred ist mehr der, der irgendwie die Defense erledigt, oder?
Naja, es hat sich, muss ich sagen, zu Corona ein bisschen verschoben. Ja, natürlich, ich bin die, die mehr nach außen ist und die Leute halt öfter sehen und hören. Es ergibt sich aber halt daraus, dass der Manfred eher jemand ist, der recht dankbar ist, dass das erledigt wird und dass er das nicht alles selber machen muss. Und mir fällt es halt wahnsinnig leicht, das muss ich auch sagen. Ich liebe Menschen und ich bin gern unter Leuten und ich mache das einfach gern. Und der Manfred ist halt eher der ruhige Charakter, der ins Nichts macht, stundenlang im dunklen Keller, ohne natürlichen Licht zu sein. Also das würde ich ja gar nicht aushalten, dass ich da unten 10 Stunden am Stück verbringe. Also die muss ich ja im Winter immer Vitamin D dazu füttern, ja, damit er da das, weil er so wenig Licht kriegt. Und so hat sich das ergeben, dass halt die Stärken und die Schwächen, wir haben einfach wahnsinniges Glück, dass wir super unterschiedlich sind und die Stärken des einen sind die Schwächen des anderen und somit teilen wir uns das einfach auf. Aber es hat sich schon ziemlich verschoben mit Corona und dem Unfall von Manfred. Also ich war noch nie so viel in der Produktion wie die letzten 2 Jahre. Wir hatten auch noch nie Corona-bedingt so ein kleines Team wie die letzten 2 Jahre. Also es hat auch im Team sehr viel verändert. Also wir haben das halbiert in Shutdown 1. Einfach, weil wir 90% Umsatzverlust hatten. Wir liefern ja doch in 22 Länder, aber alles in die Gastro in diesen 22 Ländern.
90%?
Ja. Puh,
das war ordentlich.
Ja, ja. Das war recht heftig und da haben wir natürlich schon ein bisschen Panik gekriegt und haben gleich mal das Team. Es ging aber auch gar nicht anders, weil die Grenzen gingen ja zu. Ich werde nie vergessen, Freitag, der 13. März 2020, da gab es kein Kurzarbeitsmodell. Da hat es einfach geheißen, so, es gibt jetzt einen Shutdown und die Grenzen gehen zu. Und unsere halbe Staff war leider über der Grenze. Wir sind ja 10 Kilometer von Tschechien entfernt. Das heißt, unser halbes Team, vor allem die im Weingarten, die wohnen in Mikulov, also so 25 Kilometer von uns entfernt, auf der anderen Seite. Ja. Und die konnten gar nicht mehr zu uns.
Krass.
Und wir haben ihnen gesagt, ja Leute, bitte solange wir nicht wissen, wie es weitergeht, zahlen wir euch ein Hotel, bleibt einmal bei uns. Aber die haben natürlich Familie und Kinder und die wollten das nicht.
Ja, ja.
Ja. Und dann hat sich mein Mann leider verletzt und war 8 Wochen mitten in der Pflanzenschutzsaison bettlägerig, also im Bett, mit eingegipsten Fuß bis zur Hüfte. Und ja, dann habe ich einmal gecheckt, was Biopflanzenschutz bedeutet. Das war heftig. Aber es ist alles gegangen. Und ich muss sagen, der Jahrgang 21, es geht ja eh immer irgendwie. Jahrgang 21 ist, ich wurde schon wirklich belohnt für diesen harten Sommer, weil dieser Jahrgang besonders, da hat sich die Natur dann am Ende sehr großzügig gezeigt. Es ist super, was jetzt in der Flasche ist.
Jetzt ist das Weinviertel und unbedingt das hipste.
Alter!
Was ist das Weinviertel?
Das Weinviertel ist ein Weinbaugebiet in Niederösterreich.
Und das größte, bitte.
Ja, okay, das größte, ja. Also von der Fläche. von der Fläche das größte. Es wird auch als Veltliner Land, glaube ich, deklariert oder whatever.
Verkauft, ja.
Und nur, also es ist natürlich nicht das hipste Weinanbaugebiet und es ist auch nicht gesegnet mit den größten oder bekanntesten Lagen. Was macht das Weinviertel jetzt so interessant? Also gut, du hast einen Mann geheiratet, der aus der Gegend kommt. Da kann man sich dann natürlich nicht aussuchen, oder der dort ein Weingut hatte. Aber was macht das für dich so besonders?
Also ich muss jetzt einmal echt eine Lanze fürs Weinviertel brechen. Aber ich verstehe das natürlich, was du jetzt sagst. Und in Österreich ist es ja tatsächlich so, dass das nach wie vor so einen Stempel hat. So, ich weiß nicht, kann man das in Deutschland mit irgendeinem Gebiet vergleichen?
Teilweise wahrscheinlich schon, aber also, ich will jetzt nicht irgendjemanden beleidigen. Nee.
Bist du, das ist ja Pashing hier, Marion Pashing. Ja, es ist das größte Weinbaugebiet mit der geringsten Dichte an Top-Winzern. Weil du hast halt, weiß ich nicht, wenn man jetzt die Wachau hernimmt, hast du halt auf diesen Streifen von Unterläuben bis Weißenkirchen hast du halt in jeder Ortschaft ein bis zwei super bekannte Winzer. Und das hast du halt im Weinviertel nicht. Aber ich finde ehrlich gesagt, dass das Weinviertel jetzt gerade die letzten 5 Jahre einen irrsinnigen Aufschwung hat, dass da ganz viele tolle Kollegen gibt mittlerweile, die echt coole Arbeit machen. Ich meine, du hast ja, glaube ich, in der Freundschaft auch einige auf der Karte, oder? Nur so zwei,
ja,
drei,
einige,
vier.
Einige, aber schon, ja, ein paar, ja.
Ja, und also es wandelt sich halt gerade. Ja, klar, die breite Masse produziert jetzt, würde ich einmal sagen, so im DAC-Bereich und vielleicht ein paar Lagen darüber. Aber es gibt immer wieder, also es ist halt so groß. Ich fahre halt von einem Fleck zum anderen, fahre ich eine Stunde. Also in der gleichen Zeit wäre ich auch in Wien. Und da gibt es aber schon großartige Winzer. Also das, ich würde das jetzt gar nicht so sehen. Und es liegt nicht an den Lagen. Es liegt nicht an der... Ich habe das echt jetzt die 16 Jahre, wo ich dort bin, versuche ich das zu analysieren. Es ist halt Grenzgebiet auch. Du musst dir vorstellen, da war der eiserne Vorhang. Historisch ist das Weinviertel in jedem Krieg platt gemacht worden. Das war, ist wahnsinnig leicht zum Einnehmen, weil es so flach ist. Es hat Böden, wo alles möglich ist, wo du alles anbauen kannst. Somit war das sehr interessant, hier einzufallen. Wir weiß nicht, die Schweden waren bei uns und alle. Zweiter Weltkrieg ja sowieso. Und die Leute sind, das, wie wenn sie so historisch geprägt sind, ein bisschen skeptisch, vorsichtig. Man sagt im Weinviertel, nicht geschimpft ist gelobt genug. Weißt du, was das heißt, Köln? Ja. Verstehst du das?
Ja, klar.
Also es ist schon ein eigener Schlagmensch. Ein
bisschen
also,
zurückhaltender mit, ja, der Freude, ja, sage ich mal.
Genau,
auch.
Genau. Und so nichts, also man gönnt sich was, aber man darf es nicht, also wenn man sich etwas gönnt, möchte man es nicht zeigen. Also das ist irgendwie ganz, ganz eigen. Ja, aber ich finde, also die Region ist wunderschön. Ich vergleiche sie immer mit der Toskana, wenn man so in den Weingärten ist. Also wenn man mal am Hermannschachern oben steht, das ist die Lage, wo vor 900 Jahren im Boisdorf der Weinbau begonnen hat. Das ist quasi vom Urmeer ein Korallenriff, also purer Muschelkalk. Das siehst du, wenn du in den Süden schaust, die sanften Hügeln des Weinviertels. Ah ja, ich habe eine Überraschung für euch. Ich habe mir gedacht, wenn schon Sprudel, sollte ich österreichischen Kaviar mitnehmen.
Der Chef des Hauses für den
Vogel in der Wild.
Ja.
Riesenwohl an Blinis und Kaviar. Servus. Danke,
vielen
Überraschung.
Dank.
Überraschung.
Hallo Marion übrigens.
Philipp, freut mich. Viel Spaß beim Essen und viel Spaß beim Podcast.
Wir lassen ja Wein übrig.
Ich danke dir.
Und die Bitte unbedingt.
Ja.
Voll gerne.
Oh, danke. Trinkst du den in der Küche auch?
Ja, in der Küche trinke ich nicht, aber nach der Arbeit.
Cool.
Der Willi hat mich drauf gemacht.
Oh, schön. Danke dir.
Voll geil.
Danke für den
Hörst die Provision, hörst die Provision.
Ja, ich dachte, ich habe das in Handgepäck mitgenommen, dass ich, Krühl kennt ihr, ist ein Kaviar-Produzent in Österreich, der beliefert auch den japanischen Kaiserhof. Also dachte ich mir, österreichischer Topsprudel mit österreichischem Kaviar, dass man ein bisschen was, dass man nicht gleich da völlig besoffen
ist. Dann müssen wir jetzt
sind.
Noch ein bisschen warten, weil wir sind ja noch immer beim Champagner.
Ja, stimmt.
Aber danke, also für Voll alle geil. Künftigen Gästinnen, sagt man das so, ja. Bei Tiranen so ein bisschen
Kaviar.
Was für ein Service, vielen Dank.
Schadet nicht. Wir waren gerade beim Weinviertel und dem angeblichen Bashing, das ich darüber gemacht habe, was gar nicht stimmt. Kläre ich die Aufnahme, du hast ja gerade...
Ja, ich glaube, ich bin stehen geblieben bei den sanften Hügeln, die wirklich auch mit der Toskana zu vergleichen wären. Und wenn man nämlich den Sonnenuntergang von dieser Lage beobachtet, von Hermannschachern, der Himmel färbt sich also wirklich orange, gelb. Also in Santorini gibt es keine, vielleicht sind die gleich schön.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Santorini. Zugegeben, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, dieses Wörterbuch. Aber weil Marion gerade Santorini erwähnt, Santorini ist eine Vulkaninsel in der griechischen Inselgruppe der Kykladen, bekannt für seine weißen Häuser, blauen Kuppeln, Sonnenuntergänge, aber auch Wein. Denn hier wächst die Weißweinrebsorte Assyrtiko mit das Beste, was man aus Griechenland bekommen kann. Auf dem Vulkanboden mit heißen Tagen und frischem Seewind bei Nacht entwickelt der Assyrtiko Power, hat aber eine schöne Säure und tolle Mineralität. Probiert mal, wenn ihr könnt.
Aber es sind wirklich wunderschöne, wunderschöne Abende, die wir dort schon erlebt haben.
Bist du gebürtige Weinviertlerin?
Nein, ich bin ja Wienerin.
Schon, gell?
Ja, ich kann mich erinnern, wie ich das erste Mal...
Kaffee Bauchstich.
Ja, naja, das war der interne Name. Ich hoffe, meine Mutter hört den Podcast nicht. ja, also so hieß das natürlich nicht, unser Gasthaus, aber...
Aber man hört ja, du hast dich da wirklich verliebt in diese Gegend, ganz offensichtlich. Da ist sehr viel Leidenschaft.
Ja, ich habe mich halt in den Manfred verliebt. Und der Manfred ist halt Weinviertler. Und ich weiß noch, wie ich das erste Mal da raufgefahren bin, konnte ich es gar nicht glauben, dass ich mich in einen Weinviertler verliebt habe. Weil, also da war noch keine Autobahn und da war die Brünnerstraße und da gab es eben, da weiß nicht, eins der ersten Handys hatte ich da. Und dann habe ich dreimal auf dem Weg angerufen und gesagt, du, da steht in 30 Kilometer Tschechien. Ich glaube, ich bin schon vorbei. Also, und er so, nein, nein, noch weiter. Ich habe gedacht, oh Gott, wo ist das? Und es ist ja tatsächlich wirklich kurz vor der Grenze. Und ja, das Weinviertel ist halt Liebe auf den zweiten Blick. Da muss man ein bisschen hinschauen. Landschaftlich aber unschlagbar und die Kellergassen entzückend. Und die Weite des Landes hat auch was. Und die, ja, die Enge der Keller und die Weite des Landes, das ich finde, das ist sehr charmant und dass es nämlich auch keinen Tourismus hat im Sinne von, da sind ein Haufen Leute, ist vielleicht umsatztechnisch nicht so leiwand, aber es ist dort zu leben unglaublich frei. Und auch die Kollegen, wir sind ja 35 Winzer in Poisdorf und jeder kann machen, was er will. Jeder.
Wie viele Einwohner hat das?
2500, glaube ich,
circa. 35 Winzer.
Bitte, wir sind eine kleine Stadt.
Ja. Ja,
ja, 35, also es gibt mehr, aber also eigentlich besteht das komplett mit, also es sind nur Landwirte und Winzer dort oder sehr viele halt, aber 35 Flaschenfüller, die wirklich ausschließlich vom Weinbau leben und in die Bordelle füllen, ja.
Und dort hat der Weinbau angefangen, in Österreich?
Nein, nein, aber vor 900 Jahren hat auf der Ried-Hermann-Schachern im Poisdorf der Weinbau begonnen. Das ist so historisch eine der ersten Lagen, die eingetragen wurde.
Ja, und ich glaube, wo man ja wirklich auch eine Lanze brechen kann, ist, dass das Weinviertel ja so lang unentdeckt war vom modernen Weinhype und du wahnsinnig viel alte, sehr, sehr alte grüne Veltliner Anlagen hast. Und ich glaube, wir sprechen schon von großteils... Grünen Veltliner Land. Natürlich ist es auch sehr heterogen. Man findet wahnsinnig viele Rebsorten in der Gegend. Aber es ist schon ein bisschen stellvertretend für den Grünen Veltliner und für viele Burgundersorten, glaube ich, die sich dort sehr wohlfühlen.
Ja.
Ja.
Also bei uns ist 50% Veltliner. Aber schon Manfreds Opa hat, also die Burgundersorten waren immer ein Riesenthema für sie in der Familie, weil Manfreds Opa hat ja in Paris studiert. Keiner weiß was. Das Leben und die Frauen.
Echt das, oder?
Ja. Die Oma in Italien, deshalb ist ja das Weingut, du warst ja schon bei uns, die Architektur ist ja überhaupt nicht typisch weinviertlerisch. Das ist ja im Zweiten Weltkrieg abgebrannt da oben. Also alles, was jetzt so gelb, schön brunnergelb ist, ist teilweise abgebrannt. Und die haben das so mediterran, weil sie im Herzen halt so mediterran sind oder waren. Ich habe sie leider nicht mehr kennengelernt. Haben die das so aufgebaut. Und das ist ja furchtbar unpraktisch, das Weingut zu arbeiten in Wahrheit, weil es ist verschnörkelt und wunderschön anzuschauen. Aber der Manfred arbeitet auf 5 Ebenen ohne Lift. Das heißt, er schafft die Barrique-Fässer manuell, händisch nach oben, wascht die dort, bringt die manuell wieder runter. Also das ist, körperlich wirklich harte Arbeit auch.
Ja, aber die Qualität des Kellers, den wir haben, muss ist man schon Wahnsinn. Sagen. Also ich glaube, muss man sich jetzt so vorstellen für alle, die zuhören, das ist mehr wie so eine Tropfsteinhöhle.
Ja.
Also
95% Luftfeuchtigkeit.
Ohne Ende. Was? Ich glaube, du hast da komplett konstante Temperatur zwischen dem heißesten Sommer und den kältesten Wintertagen.
Naja, das sind so 6 bis 8 Grad dazwischen, weil im Winter wird er halt schon kalt. Wir können ja nicht heizen oder heizen ihn halt nicht. Und im Frühling, wir haben ja auch Weine, die jetzt eben gern vom Jahrgang und die gern dann, die werden dann sehr langsam, wenn es kühler wird, also im Dezember, Jänner, Februar. Und wenn dann aber also März, April, wenn es wieder wärmer wird, dann macht der Manfred die Tore auf, dass es durchzieht, dass die Wärme wieder in den Keller kommt und dann beginnen die Fässer wieder richtig. Also wir haben schon Weine, die bis zu 9, 10 Monate gern. Also Black Edition ist zum Beispiel so ein so ein Stress jedes Jahr.
Also ist das bei euch nicht so, dass die in 2-3 Wochen durch sind?
Na, leider. Außer der Weinviertel DRC, weil da ist teilweise mit Reinzuchthefe bimpft, ist der einzige Wein.
Okay.
Ja.
Stichwort Weinviertel DRC. War das fürs Weinviertel jetzt gut? In der Retrospektive oder nicht so?
Du damals sicher, wenn du denkst, Gott, waren das noch Schilling? Nein, das waren eh schon Euro, oder? 2001 kam der Euro.
Also Weinviertel war das erste DRC ja, Österreichs, ja, nicht? Und das war nicht. Damals auch so ein bisschen
verkauft. Der erste DRC Österreichs heißt?
Ja. Marion?
Also das Weinviertel DRC, das war halt das erste Gebiet, also Herkunftsbezeichnungssiegel ist das sozusagen wie DOCG bei Chianti zum Beispiel. Das darf halt nur von dort kommen und das ist ausschließlich der grüne Veltliner im Weinviertel. Und der Grundgedanke war, und der war völlig richtig, man will die Qualität in der ganzen Region heben. Du musst dir vorstellen, damals gab es ja Leute, die haben um 3-4 Euro eine Flasche Wein verkauft. Und der Weinviertel DRC musste, ich glaube, mindestens 5 Euro oder so kosten. Ja. Und für viele war das wirklich teilweise der doppelte Preis zu vorher. Und er musste aber natürlich nicht nur einen gewissen Preis, sondern auch einen gewissen Stil verkörpern. Das war im ersten Schritt sicher richtig. Heute muss ich sagen, der Weinviertel DRC ist bei uns der einfachste Wein. Ich sage nicht gern Entry-Level, aber es ist in Wahrheit so, weil es schwierig ist, es wird nämlich zusätzlich zur staatlichen Prüfnummer, gibt es eine eigene Verkostung und das ist ein sehr, wie soll ich es ausdrücken, ohne gemein zu sein, es ist ein sehr, sehr fruchtiger, teilweise ein Haribo-Gummibärchen erinnernder Typus, also der Pegelwein ist meistens in die Richtung. Also das mit spontan. Ja, mit ja, scheiße, Curly. Ja, eh.
Es trinkt das nicht bei Haribo.
Es trinken urviele.
Ich glaube, der Gedanke war komplett richtig, ja. Aber was dabei rausgekommen ist, war teilweise falsch, weil es wurden dann halt Weine auf den Markt gespült, die nicht besser waren wie die zuvor, aber plötzlich hatten sie einen Qualitätssiegel.
Verstehe.
Und das war, glaube ich, ein bisschen. Und dann haben sich andere, glaube ich, wieder gar nicht mehr bemüht, überhaupt einen besseren Stil zu machen, weil sie wussten sowieso, wenn DRC draufsteht, dann geht es im Supermarkt oder im LH oder irgendwie. Jetzt wird wahrscheinlich irgendwann die ÖWM kommen und sagen, ja Burschen, mit dem Sponsorgeld könnt ihr euch das abschminken, aber ja. Man muss ja teilweise hier auch erzählen, wie es war oder wie es ist. Ja, dass es jetzt dort einige Winzer gibt, die Vollgas geben, ist super. Ich stehe sehr auf den Weinviertel grünen Veltliner Stil, weil er dann doch oft würziger ist als andere, nicht ganz so fruchtbetont häufig, vor allem wenn man das jetzt bei eure sieht. Also. Und ich weiß nicht, ich finde, eure Weine schmecken auch, es klingt jetzt deppert, aber die schmecken oft mehr nach Manfred als nach dir. Mhm. Weil ich finde, der Manfred ist immer so mehr der Introvertierte, du bist so die Extrovertierte. Mhm. Und die Weine sind aber immer ganz, ganz zart.
Mhm, präzise,
oft, also fruchtlos ist jetzt blöd gesagt, aber mit ganz wenig Frucht. Ich hatte damals... Ja. Also die Ehre, oder ich durfte damals bei euch eine Masterclass leiten beim großen Jubiläum und das war super, weil man relativ einfache Lagenweine gereift probieren durfte, oder? Und das war Wahnsinn, wie frisch und jugendlich die waren.
Ja.
Die waren damals alle schon auch mit Schraubverschluss tatsächlich versehen und ich glaube generell, dass das auch gut war. Aber so, weiß ich nicht, 2010er, 2011er Hermannschachern haben wir da gehabt.
Das ist aber eine Lage, die super reift.
Ja. Unglaublich frisch. Und das war super, weil das ist nicht irgendwie überdrehter, kräftiger Veltliner, sondern das hat 12 Rumsprozent, botrytislos, frisch, würzig. Das war richtig super.
Salzig, ja.
Und das hat mir echt immer sehr, sehr gut gefallen. Aber bevor du auf dem Weingut warst, um nochmal auszuholen, haben wir jetzt was Rotes im Glas. Mhm. Du warst ja nicht nur Gastronomieleiterin bei Wein & Co. und dann Winzerin, sondern zwischendurch warst du ja auch Negociant.
Ja, mein erstes Weinprojekt, ja klar.
Ja, Curly,
das war aber nicht vom Fritz.
Negociant.
Okay. Das war nicht beim Fritz.
Ah, stimmt, das war aber Makovic.
Beim Fritz war ich vor 27 Jahren Praktikantin.
Ah, wirklich? Du hast beim...
Ja, also ich in der zweiten Klasse Weinbauschule, also mit 15, muss man Pflichtpraxis machen, ein Jahr. Also so quasi einmal die Vegetation komplett durchspielen. Und da war ich beim Fritz, weil das war in der Nachbarortschaft. Ne? Ich komme aus Strebersdorf. Und der Fritz ist in Stammersdorf. Und ich habe dann geschaut, da gab es damals, ah, so geil, der Rudi Knoll, kennst du sicher auch, hat so ganz kleine Weinbücher damals verfasst. Und das war irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie das geheißen hat, aber da waren halt die Top-Winzer, die damaligen Top-Winzer aus Österreich abgebildet. Und in Wien war es, ich glaube, es war der einzige in Wien sogar. Und ich habe das damals aufgeschlagen, ohne eine Ahnung zu haben, wo ich da überhaupt lande. Und habe gesehen, aha, der hat so, weiß ich nicht, 4 von 5 Trauben. Und der ist in der Nachbarortschaft. Wie leiwand, da geht der Bus rüber, da fahre ich 5 Minuten. Und dann habe ich mich dort beworben.
Praktisch.
Ja. Und der Fritz hat mich genommen. Und ich habe eine super, super Zeit gehabt. Der hat mich wahnsinnig inspiriert. Und in Wahrheit war das so der Anfang von allem. Und da habe ich mich auch in Pinot und Burgundersorten verliebt bei ihm.
Und das war dann Pinot. Also wir trinken jetzt gerade 2018 Pinot Noir Grand Select aus dem Haus Wieninger. Ja, ist glaube ich so in Wien einer der gefeiertsten oder der gefeiertste Pinot Noir oder generell.
Ja, also ich würde mal sagen, Wieninger ist nach wie vor der Platzhirsch in Wien. Und egal, was man sich von ihm schnappt, da kann man mal nichts falsch machen. Und gerade seine Grau-Select und auch Select-Sachen sind großartig.
Ich bin jetzt ein bisschen überrascht, wie unholzig und wie frisch das daherkommt.
Ja, das ist voll puristisch.
Ja.
Ja.
Aber Grand Select, ist das jetzt eine Erfindung von ihm? Oder?
Ja, das ist ja, so oder? Quasi die Bezeichnung für den besonders Selektierten. Da gibt es quasi 3 Stufen. Die Klassik, ich glaube, es gibt es immer noch. Classic Select und Grau Select. Und Grau Select ist so quasi, ja,
das Beste.
Wie bei uns die Black Edition halt.
Ja.
Das die selektiertesten Fässer, nehme ich mal an. Und, oder eigene Lagen sogar. Bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wie es heute ist. Aber war immer, ja, ein Mentor, mittlerweile ein Freund. Früher mein Chef.
Oh, die Geschichte wiederholt sich. Ja. Aber es schmeckt sehr gut, finde ich.
Und mich freut es. Also, mich freut es sehr, auch jetzt zum Thema Biodynamie. Kann ich ihn immer anrufen und fragen. Und sehr gut, schmeckt mir.
Mhm. Seid ihr biodynamisch zertifiziert?
Nein, wir sind gerade in Umstellung. Also wir sind seit 2016 bio. Und jetzt gerade in der biodynamischen Umstellung, also mit 2021 waren so die ersten Schritte mit Präparate, so Humus und so weiter machen wir seit 2011, aber das Präparate haben wir erst seit 2021 im Einsatz.
Wie lange dauert dann so eine Umstellung?
Ja, ich glaube auch 3 Jahre. Aber ich glaube, mir geht es einmal darum, oder in Manfred und mir, es ist halt gemein, dass er heute nicht da ist, jetzt rede ich eigentlich immer nur von meiner Version, aber es ist ja immer unsere Version. Man muss einmal damit leben und arbeiten und schauen, wie es dir geht. Also wir wurden auch schon angesprochen von einigen Kollegen, ob wir nicht in die biodynamische Umstellung wollen, wie wir gerade in Bio-Umstellung waren. Und da war es uns einfach wichtig, einmal zu schauen, hey, wie geht es uns eigentlich mit allem bei biologisch-organisch und wann ist der nächste Schritt? Und jetzt arbeiten wir uns halt Step für Step da rein und es ist wahrscheinlich endlos, ja, was man da noch alles machen kann. Man muss halt schauen, was funktioniert auch für deinen Betrieb. Also gerade wenn man mit Tieren arbeitet zum Beispiel, es wird in unserer Struktur sehr schwierig sein, zum Beispiel mit Schafen zu arbeiten, weil wir einfach so verstreute Weingärten haben. Also Poisdorf ist schon sehr lange eine reine Weinregion in Wahrheit. Und wo sich eben den Platz sehr viele Winzer aufteilen. Das heißt, wir haben in allen 4 Himmelsrichtungen unsere Lagen verstreut, bis zu 7, 8, 10 Kilometer auseinander. Okay. Wir fahren sehr viel leider mit dem Traktor spazieren. Und dann stehen dort vielleicht 3 Zeilen, also 3 Reihen. Und die haben dann 0,2 Hektar zum Beispiel und du fährst aber eine Viertelstunde hin. Das macht es halt mit Tieren, wenn du das alles einzäunen musst und mit Gehege und dann musst du aber schauen, dass das halt praktikabel ist. Also wir haben sehr wenig Lagen, wo wir 1 Hektar am Stück haben. Das ist für uns schon absoluter Luxus. Aber der große Vorteil ist natürlich, nachdem die so weit auseinander sind, haben wir unterschiedlichste Bodenprofile. Ich weiß noch, wie ich ins Weingut gekommen bin und Manfreds Vater, der auch Manfred heißt, der Manfred Senior, gefragt habe, du, was habt ihr hier für Böden? Und dann hat er gesagt, ja, es ist vom Löss geprägt, das stimmt.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Löss, ein Bodentyp, der im Weinbau eine wichtige Rolle spielt, ist ein homogenes Sedimentgestein. Man kann Lössboden in fast allen gemäßigten Klimazonen der Erde antreffen. Es gibt in Deutschland, Österreich und Schweiz viel Weinbau auf Löss. Normalerweise haben Weine von Löss relativ viel Power und sind fruchtbetont, aber es kommt auch immer drauf an, was Winzerin oder Winzer draus macht.
Aber wir haben dann Bodenproben gezogen und haben gesehen, wow, wir haben pure Sandlagen, wir haben ganz fette Lehmlagen, wir haben Muschelkalklagen, wir haben sehr viele Sedimente von Flüssen. Also bei uns war der Pohlbach deutlich größer und auf dem ehemaligen Flussbett vom Pohlbach haben wir zum Beispiel unsere ältesten Veltliner- und Rieslinglagen stehen. Also sehr unterschiedlich. Es hat auch alles Gute, hat was Schlechtes. Voll. Und umgekehrt.
Absolut.
Alles Schlechte hat was Gutes.
Wie seid ihr, weil ihr von den Bodenprofilen so durchmischt seid, rebsortentechnisch?
Was? Also 50% Veltliner, haben wir gesagt. Dann die Burgundersorten, was bei uns bedeutet Weißburgunder, Chardonnay und Pinot Noir und auch St. Laurent. Also St. Laurent-Anlage ist 70 Jahre alt im Originalbestand. Da ist nicht eine Rebe neu gepflanzt. Also ist vom Opa schon. Toller Weingarten, toller Wein. Aber wirklich anstrengend, muss ich sagen. Also jeder, der glaubt, dass Pinot kompliziert ist, hat noch nicht mit St. Laurent arbeiten müssen. Eine echte Diva. Aber ja, und dann ein bisschen Riesling. Und was noch? Einen Traminer haben wir noch, roten Traminer. Aber das ist eher so ein, ja, der ist 50 Jahre alt und den haben wir irgendwie aus Nostalgiegründen.
Ja. So, und dann noch der Wiener Zeit war dann auch irgendwann, ich will unbedingt über die Melusine reden, weil
ja,
das war so eine lustige.
Ja. Naja, ich bin ja ein Wirtshauskind und dann habe ich mir eingebildet, ich will nicht klassisch irgendwie, ich habe die Schule gehasst und dann wollte ich irgendwas ganz Praxisbezogenes machen und ich war immer viel draußen und Reiterin. Also ich habe ja mit 8 Jahren die Dressurausbildung in der Millag in Wiener Neustadt gemacht. Und wollte.
Deshalb der Ton.
Ja, genau, ja, sehr militär, also sehr streng war das dort. Und Küss muss so am Arsch. Na Wort, ne? Und ich wollte halt dann eine Bereiterin werden, eine professionelle. Und dann haben wir halt so geschaut, was gibt es denn da für Schulen? Da gibt es die Pferdewirtschaftsschule in Kuppolskirchen, die in Wahrheit eine Weinbauschule ist, die versucht hat, diese Schule, also die hatten zu wenig Schüler, weil die meisten Winzersöhne halt schon nach Krems oder Klosterneuburg gingen. Und damit die Schule überleben kann, haben sie sich gedacht, na, da holen wir uns die jungen pferdenarischen Mädels rein und bieten halt Pferdewirtschaft an. Und so war es auch. Und nach einem Jahr habe ich das halt überzuckert, wie schlecht die Ausbildung dort ist für Pferde. Das waren, also wir haben die ärgsten Gigerer auf einem Betonhartplatz einreiten müssen. Also das war halt echt gefährlich auch. Und ja, bin ein paar Mal in einer Windschutzscheibe vor einem Auto gelegen. Echt wütend eigentlich. Und die Schule haben es auch geschlossen nach mir, weil das war ja alles.
Echt?
Ja, es war urcrazy. Es war wirklich arg. Auch das Internat, puh. Und ja, und ich bin dann im zweiten Jahrgang schon auf Weinbau umgestiegen. Und der Christian Reinisch war mein Sitznachbar, also aus Tattendorf. Der hatte 2 Isländer und am Wochenende bin ich dann mit ihm oft reiten gegangen und er wollte mir halt sein Weingut zeigen. Und so bin ich eigentlich einmal beim Wein gelandet und haben mir das alles angeschaut. Und der Christian ist ein ganz ein, naja, wie sagt man, so ein bisschen ein untersetzter, gemütlicher, der nicht viel redet. Aber ich habe mir das so angeschaut und mir gedacht, aha, interessant. Ich wusste ja nicht, dass Wein von einer Traube kommt mit 14, woher denn? Ne? Und wenn du da familiär nicht vorbelastet bist. Und dann habe ich mir das angeschaut und dann bin ich, und wir mussten ja Weinbau und Kellerwirtschaft und alles mitlernen, also auch als Pferdewirten.
Echt?
Ja, ja, ja. Ich hatte ja Pflanzenbau, Obstbau, Weinbau. Ich war ja mit der Motorsäge im Wald und habe Bäume gefällt. Waldwirtschaftstag, ja. Das muss alles machen. Krass. Ja, aber es war cool. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Und ja, ein Schwendel zerlegen, ein Schwendel abstechen.
Ja, klar, das ist was Reiterin halt so.
Den Mädels die Augen in den Spind legen. Ja, ganz klassisch. Also ich war eher immer bei den Burschen dabei, muss ich ehrlich sagen. Und es war cool. Und dann bin ich auf Weinbau umgestiegen und dann musste ich eben das Jahr drauf Pflichtpraxis machen. Und ja, beim Fritz Wieninger, wie gesagt, war es dann eh schon um mich geschehen. Ja.
Werbung! Aber stopp, heute mal Werbung in eigener Sache.
So schaut's aus. Ihr kennt uns ja ziemlich gut, aber wir wollen noch viel besser wissen, wer ihr eigentlich seid.
T&A wants to get to know you. Wir wollen wissen, wer uns hört, dass wir noch geileren Scheiß für euch machen können. Klingt das gut? Ich find's schon.
Ich find's auch. Also wenn ich besser wissen würde, wer mir was Richtiges zum Trinken hinstellt, dann fände ich das richtig geil.
Ich würde sagen, klassische Win-Win-Situation. Deshalb geht mal direkt in die Shownotes, klickt da auf den Link, 5 Minuten von euch und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben.
So schaut's aus. Also, Link in den Shownotes anklicken und 5 Minuten die Umfrage ausfüllen.
Ich würde sagen, Deal. Dankeschön.
Und dort habe ich auch das Arbeiten gelernt.
Ja.
Rechts ist das Gas.
Und wie kam dann Melusine zustande?
Ja, und dann habe ich die Schule abgeschlossen. Entschuldige, ich verliere
alles den gut, Faden. Macht ihr nichts.
Und dann wollte ich natürlich all das, was ich da gelernt habe, ausprobieren. Ne? Und dann die ersten Trauben, weiß ich noch, habe ich mir von einem ehemaligen Schulkollegen aus Berchtoldsdorf besorgt. Und das war der eine, das war die Klassik. Und eben vom Gerhard Markovic war die Reserve. Das ist eh voll crazy eigentlich. Ich bin da reinmarschiert damals zum Gerhard. Ich habe gesagt, hallo, ich bin die Marion aus Wien und ich würde gern einen deiner besten Fässer kaufen. Und der Gerhard, cool wie er ist, hat dann gesagt, okay, na schauen wir mal. Gehen wir mal in Köln. Und dann so bin ich quasi Negociant geworden und habe begonnen, meine ersten Weine zu vermarkten. Damals habe ich halt wirklich im Weingarten und gar nichts damit zu tun gehabt. Und habe halt mit Gewerbeschein meine erste Firma gegründet und Sozialversicherung bezahlt und den ganzen Shit, der halt dazugehört. Also mit 21 habe ich dann meine erste Firma gegründet. Und das war schon spannend, ne? Weil ich habe in Wahrheit von Tuten und Blasen keine Ahnung gehabt und bin gleich einmal verklagt worden in der zweiten Woche. Das war super. Das war ein Weinhandel, der mir Cold Calling vorgeworfen hat, weil ich ihnen nämlich ein Newsletter geschickt habe, also ein E-Mail. Der wollte mich dann verklagen, weil der Anhang zu groß war.
Und was?
Ja, ja. Und dann habe ich dort angerufen, der ist in der Wachau, ich möchte den Namen nicht sagen. Aber so viele gibt es, tut leid. Und dann habe ich gesagt, naja, Sie wollen mich verklagen. Und er sagt, ja, wie kommen Sie dazu, mir so eine große E-Mail zu schicken und wie kommen Sie überhaupt auf mich? Und dann sage ich, naja, wissen Sie, wir waren mit der Weinbauschule bei Ihnen auf Exkursion und Sie haben mir Ihre Visitenkarte gegeben. Und der hat dann gesagt, ja, okay, dann vergiss, Schatzi, und hat aufgelegt. Ja, es war alles sehr lehrreich, muss ich sagen.
Na und gut, und dann war das die Weinliebe und dann Manfred natürlich, Weinviertel. Und wie seid ihr dann auf die ganze Sektnummer gekommen?
Das war von Anfang an klar, wie ich bei Wein & Co. das letzte Jahr hatte, wann war das? 2006, habe ich mich ja schon wirklich intensiv, weil da war klar, der Manfred und ich, wir machen das gemeinsam. Mir wurden nämlich in dem Jahr vorher wurden mir ein paar Hektar in Stammersdorf angeboten von einer ehemaligen Schulkollegin, also von ihrem Vater, besser gesagt. Und also ein paar Hektar, 1,5 Hektar, um genau zu sein. Und das habe ich dann mit dem Manfred besprochen. Er hat gesagt, du, wenn ich da jetzt beginne, dann kaufe ich meinen kleinen Keller in Stammersdorf und so weiter. Und er hat gesagt, du, eigentlich wozu 2 Weingüter aufziehen? Machen wir doch draußen gemeinsam und schauen wir, dass wir den Betrieb entwickeln und dass wir den vergrößern. Und das haben wir dann gemacht. Und Melusine war ja dann schon, also ich hatte ja schon richtige Exportmärkte mit Melusine. Also einer meiner ersten Kunden war ja in Wien zum Beispiel Mainlam-Graben. Ich habe aber auch nach Hollywood geliefert und wir haben das Spargo beliefert zum Beispiel von Wolfgang Puck und andere tolle Restaurants. Und ja, es waren ja super Weine. Ich meine, da stehen ja wirklich tolle Winzersander dahinter gestanden. Ne? Und
aber könnt ihr das nochmal erklären? Melusine, ich check's nicht.
Melusine war das Brand von meinem ersten, also mein erstes Weinprojekt.
Ah, okay.
Das heißt, weil es war ja kein eingesessenes Weingut oder so. Und Négociant, weißt du, was das bedeutet? Kommt eigentlich aus Bordeaux, wo Händler begonnen haben, von Weingütern Fässer zu kaufen und eigene Abfüllungen zu machen.
Ah, ja.
Das heißt, sie haben den Wein nicht selber produziert, aber sie haben ihn unter ihren eigenen Label auf den Markt gebracht. Das, was in Wahrheit mittlerweile fast jede Weinhandelsgruppe macht, auch viele Gastronomen machen. Die Gastronomen nennen es halt ihren eigenen Hauswein.
Ja.
Und die Händler haben vielleicht eigene exklusive Lagen zum Beispiel. Und so habe ich halt begonnen, weil ich hatte ja keine Infrastruktur. Ich hatte keine Presse, ich hatte keine Hektar, ich hatte keine Pumpen. Und wenn du nicht stinkreich auf die Welt geboren wirst, dann ist es auch schwer, dir das von heute auf morgen aufzubauen. Ja,
und wie bist du dann...
Oder ein berühmter Rapper bist. Also Jay-Z kauft sich ein
Champagner-Wein. Aber wie kommst du dann direkt nach...
Auf den Sekt?
Wie kommst du dann direkt nach Hollywood zu liefern?
Ich war mit, nachdem ich die Asomigotstraße bei Wein & Co. eröffnet habe, bin ich nach Amerika gegangen zum Wolfgang Puck und war eben Spargo Second Sommelier und dann Kevin Connor.
Ach krass.
Und habe dort ein halbes Jahr gearbeitet.
Die Frau steht für Prestige?
Nein, ich stehe für harte Arbeit, aber das alle glauben immer nur, ich bin immer nur lustig, aber was dahinter steht, ist, ja, ist eh okay. Die Illusion soll passen. Soll bleiben.
Okay. Ja, aber nice. Und dann hast du dort ein paar Flaschen dort gelassen und dann.
Ja, genau. Und die sind gut angekommen.
Sehr gut.
Wie lang war der Act? Als du. Ja, ja.
Das habe ich wieder nicht beantwortet, die Frage, wie es dann zum Sekt kam.
Also stimmt, ja.
Genau. Und wie ich dann eben. Das letzte Jahr bei Wein & Co. war schon klar, dass wir das gemeinsam machen werden. Und dann habe ich begonnen, mich mit dem Weinviertel auseinanderzusetzen, das erste Mal. Weil ich kannte es ja nur von den Winzern, die bei Wein & Co. waren, und die sind ja immer weniger geworden damals. Und dann habe ich das Weinviertel das erste Mal analysiert, und das war eigentlich bekannt, und das wird heute auch noch immer erwähnt, das ist die Sektgrundwein, also dass die Sektgrundweinproduktion von Schlumberger daherkommt.
Mhm. Und
Schlumberger, ja genau. Genau, da lachen wir jetzt alle mal kurz.
Das gab's, wo ich mal aufgetreten bin, ein paar Mal in Österreich, da gab es immer VIP-Backstage, gab es immer Schlumberger.
In welche Hitten spürst du, Kerl?
Das war tatsächlich am Wörthersee beim... Festival der Stars oder so habe ich mit Calcha Candela gespielt, weil ich habe mal einen Song mit denen gemacht. Das war ganz witzig. Ey.
Warum hieß das dann Festival der Stars?
Schlagerstars.
Ja, zumindest gab es Schlumberger. Ich bin mit dem Boot zur Bühne gefahren. Ich will nichts hören.
Also, ja, okay, wurscht. Was die anderen machen, auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, okay, warum ist das interessant für Sprudel? Und weißt du, wenn ich Sprudel höre, dann bin ich ja sowieso ganz hellhörig und habe mich begonnen, mit den Breitengraden, den Durchschnittstemperaturen und allem, was Poelsdorf so zu bieten hat, auseinanderzusetzen und habe mir gedacht, das ist aufgelegt für Bestsprudel. Und warum macht das dort noch keiner? Ja, ganz einfach. Also es gibt jemanden, den es macht. Das ist der Christian Madl. Der macht richtig gute Sachen. Den kennt man vielleicht nicht so, weil er eher wie der Manfred ist. Und aber das ist möglich. Es liegt nicht an den Lagen. Es liegt einfach nur, am Großteil liegt es daran, vielleicht ein bisschen an der Ausbildung und an der Weiterbildung der Kollegen. Weil du musst halt deinen Gaumen, also wenn du nicht aufwächst mit Kosch und den ganzen leibernden Sachen, wir hatten halt auch in Wahrheit Glück, Willi. Wir hatten super Zugang bei Wein & Co. Wir haben super Freunde, die uns dort auch hingebracht haben und wir uns selber hingebracht haben. Aber du musst halt Zugang haben zu diesen Sachen und du musst das einmal probiert haben, um zu wissen, wo die Reise vielleicht hingehen kann. Und da war mir klar, wir müssen das mit Chardonnay machen. Und wir haben das dann gemacht und haben das versektet. 2006 war der erste Jahrgang. Und dann habe ich das verkostet und war irrsinnig enttäuscht. Und dachte, scheiße, okay, sehr das ist ja urfruchtig. Gut, dann haben wir das einfach mal ins Lager geräumt, ganz nach hinten und haben es nicht mehr angeschaut. Und ich weiß noch, dann haben wir 2,7 versektet, dann haben wir 2,8 versektet und der Manfred hat zu mir gesagt, na, du schaust dir außer Geld verbrennen, tut das noch irgendwas, bringen wir das irgendwann raus.
Hat er auch nicht dran geglaubt zu so einem Zeitpunkt?
Naja, er wollte das alles schon am Markt bringen, schneller, mhm, und halt so einen fruchtigen österreichischen Sekttyp rausbringen, Aber das will ich, das wollte ich von Anfang an nicht. Also wenn das rauskommt, dann muss es sitzen. Und wir haben dann sehr, und nach 3 Jahren war es absehbar, also wir haben dann immer wieder Probedegauchierungen gemacht. Und nach 3 Jahren war ich endlich zuversichtlich und habe gemerkt, Gott sei Dank, weil sonst hätte man nämlich aufgehört wahrscheinlich damit. Nach 3 Jahren war dann absehbar, okay, das geht in die richtige Richtung. Und dann Manfred hat wirklich jedes halbe Jahr, wann kommt das jetzt raus? Was ist mit dem jetzt überhaupt? Es ist ja auch gebundenes Kapital und es braucht irrsinnig viel Platz. Wir haben ja immer 7 Jahrgänge in-house und jetzt überhaupt, unser Weingut ist mitten in der Stadt. Also wir haben nicht auf die grüne Wiese gebaut, wo man noch...
In der Stadt?
Ja, also in Poisdorf Stadt. Ja. Du Tusche. Weißt du was, Curly, komm mal vorbei, schau dir mal meine Bude an. Ja. 14 Generations hier. Ja.
Alles gut, ich komme auch aus so einer Kleinstadt.
Ja, ja.
Alles gut.
Und dann, und wir hatten halt nicht endlos Platz. Und dann war aber klar, okay, das wird richtig gut, richtig, richtig gut. Und dann war die Frage der Dosage. Es war eine Arbeit von 2 Jahren, bis ich dann entschieden habe, muss ich sagen, im Alleingang. Das war recht risikoreich, weil da waren wir uns nicht ganz einig, der Manfred und ich. Ich habe entschieden, keine Dosage und kein Schwefel. Und zu dem Zeitpunkt war Zero Dosage wirklich noch besonders. Es gab auch, wie wir den ersten Blau de Blau rausgebracht haben, war auch noch nicht so ein Blau de Blau-Hype in Österreich. Da hießen die ganzen Sekte von Bründelmeier und Gobelsburg hießen noch Brüt. Ja, das war halt Bründelmeier Brüt und Gobelsburg Brüt. Und das hat jetzt auch natürlich mit der Sektpyramide und so hat das irrsinnig zugenommen mit den großen Reserven.
Aber zu dem Zeitpunkt, darf ich jetzt bösartig sagen, gab es noch nicht viel mehr Sekte aus Österreich. Und
naja,
also jeder hat Bründelmeier getrunken.
Genau.
Es gab vielleicht das Sigetti, dann in einem anderen Segment, das hat man auch kennt.
Gekannt, ja. Steininger war
richtig
damals.
Steininger, ja. Und halt die großen Marken wie Schlumberger, ja, schon.
Gobelsburg, Bründelmeier.
Genau, da haben wir schon gesagt. Ja. Aber
und Steininger, ja.
Aber wie meinst du mit der Sektpyramide?
Naja, da gibt es ja jetzt eine Sektpyramide in Österreich, wo es eben Reserven, die große Reserve gibt, das festgemacht ist an der wie Champagner muss ja mindestens 5 Jahre auf der Hefe liegen. Und das ist jetzt in Österreich auch eingeführt, weil ein klassischer Winzersekt muss, glaube ich, nur 9 Monate auf der Hefe liegen. Und das ist halt wirklich vom Typ her, wenn du das nach 9 Monaten rausbringst, ist das sehr duftig und sehr aromatisch. Und das ist okay, weil die meisten Österreicher lieben das. Aber wenn du so ein richtiger Champagner-Freak bist und mehr die Komplexität, die Nuancen der Oxidation auch suchst, dann bist halt nicht happy nach 9 Monaten. Und das dauert leider 7 Jahre. Also bei uns dauert 7 Jahre, bis das rauskommt. Das ist lang, ne?
Voll.
Und weißt du, das Schwierigste war, 7 Jahre niemandem davon zu erzählen. Weil wenn es scheiße wird, darf es keiner wissen.
Das ist echt schwer. Ich dachte gerade an so eine Glaspyramide oder so.
Es war aber echt ein Bang damals, als der Sekt auf den Markt kommt. Und
ja.
Trink jetzt einmal.
Ja.
Und es war ja nicht nur, dass er dann auf den Markt kam und alle dachten sich so, wow, jetzt ist er da, sondern noch dazu mit welchem, wie soll ich sagen, also dass die Presse gut schreibt darüber, aber auch noch die Verkoster. Ich meine, das war ja der höchst bewertetste Sekt ever.
Ja.
Also wie viel gab es da, 96 Parker oder so?
Ich weiß jetzt gar nicht mehr, 95 oder 96, aber das Coole war ja eigentlich das Statement vom Stefan Reinhardt mit Hashtag Ebner Ebenau is killing champagne.
Ja.
Das war halt richtig leimend.
Hat er es gut gemeint oder?
Ja.
Sehr gut.
Wir wurden dann sogar vom Champagner-Komitee besucht auf der Prowein. Das war sehr interessant. Die waren natürlich not amused, dass da jetzt ein kleines Scheißerl-Weingut an der tschechischen Grenze so viele Punkte kriegt wie die Prestige-Champagner und noch dazu hier ein Champagne-Pashing passiert. Ne? Aber für mich, das ist für uns das größte Kompliment. Ne? Besser geht es halt eigentlich nicht.
Voll. Was haben wir denn jetzt hier im Glas?
Ich habe es selber seiten degustieren, also für mich selber gerade Premiere. Wir waren so busy das letzte halbe Jahr, dass ich es noch nicht probiert habe nach dem Degustieren.
Oha.
Das ist jetzt Blau de Blau, kommt jetzt, also in der ersten Dezemberwoche wird es ausgeliefert in die Regale. Ist in Wahrheit weg, also es gibt es nur in der Subskription. Wenn das rauskommt, ist es quasi leider ausreserviert.
Also komplett nur in der Subskription? Oder?
Ja, wobei eben unsere Händler wie zum Beispiel Wein & Co. oder Morandell und auch andere Importeure haben dann ihre Kontingente und bei unseren Kunden kann man es dann kaufen.
Auch in der Freundschaft.
Auch in der Freundschaft. Na, es kommt darauf an,
ob sie lieb steht ist oder eigentlich, nicht. Wenn das alles immer so wichtig ist, warum steht da kein Degorgierdatum drauf?
Weil die Etiketten noch nicht fertig sind. Also er ist noch nicht am Markt. Das sind jetzt für dich Hand, also ist alles handetikettiert bei uns, aber das habe ich jetzt schnell fertig machen müssen, damit wir hier was trinken.
Oh, weiß ich, das
aber auf der originalen Flasche steht das Degorgierdatum mit drauf.
Oh ja, steht drauf. Hinten auf ein Rückenetikett.
Ja, okay.
Ja, ja.
Ich fände es eigentlich gerne auch ohne. Nur mit dem Oberetikett
ja, kommt auch voll stylisch. Du siehst das auch nur so. Also es kommt von vorne so, hinten ist ein durchsichtiges Rückenetikett drauf. Das wird dann noch, das ist jetzt gerade im Druck. Und wird dann, also die nächsten, wenn ich jetzt heimkomme, ich bin nächste Woche noch in Hamburg und wenn ich heimkomme, wird 4 Wochen durchetikettiert und gewachst händisch. Das ist ja die Urhacke, jede Krass. Flasche. Aber es ist sowieso, du musst dir vorstellen, ich habe jede Flasche über die 7 Jahre. Ich weiß gar nicht, ich müsste mal zählen, wie oft ich die in der Hand habe, weil ich nehme jede Flasche einzeln, rüttel sie alle 3 Monate auf, die Hefe komplett in der Flasche und lege sie in die nächste Gitterbox. Also dass die Krass. Reifung ein bisschen schneller passiert. Ja.
Jede Flasche wurde jede. Von dir berührt.
Es gibt halt nur, muss man ehrlich sagen, nicht so viel. Also ja, nicht nur einmal, Curly. Es gibt 2500 Flaschen von Blanc de Blanc. Und ich habe heute auch noch 2 andere mit, 2 neue.
Wer wäre jetzt noch gern eine Flasche im Sortiment von Ritter eben aus? Ja. Wenn man dann so Sekt rausbringt, ganz lang nachdem man schon Stillwein macht und die Stillweine auch verändert hat in eine sehr positive, qualitative Richtung, ich muss mich outen, ihr wart der Grund, warum Weinviertel auf einmal sexy war für mich. Muss ich echt sagen, hat so angefangen und es ging dann natürlich noch weiter mit anderen hervorragenden Produzenten dort. Es war schon so. Überlegt man sich dann manchmal, ja, scheiß auf alles andere, lass uns nur noch Sekt produzieren oder geht das gar nicht vor der.
Doch, es geht schon. Aber nur peu à peu, also Schritt für Schritt. Weil eben 7 Jahre Wartezeit ist ja auch Hammer. Also wir haben ja 2015 dann begonnen mit Blanc de Noir zum Beispiel. Also heuer kommt das erste Mal Pinot-Sekt von uns raus. Und es gibt ja Kollegen, die das auch schon gespürt haben und bringen, degauchieren das aber halt früher. Das heißt, es gibt jetzt schon einige spannende Blanc de Noirs am Markt. Und wir kommen halt jetzt das erste Mal mit Pinot raus, weil das halt immer 7 Jahre dauert. Nur drunter, wie gesagt, geht es leider qualitativ nicht aus. Und auch wenn der Markt drängt, es geht nicht früher, weil das Produkt dann einfach nicht so gut ist. Und man merkt das leider oft bei Champagner, also gerade bei Paul Rocher, wenn du vergleichst die normalen Flaschen und die Magnums, man merkt, die Magnums verkaufen sich nicht so gut oder nicht so schnell. Die bleiben einfach anscheinend länger auf der Hefe. Und das ist einfach, sind Welten dazwischen.
Also Magnum besser?
Dann. Besser, ja. Krass. Und teurer, Curly, ist was für dich. Rapper-Sprudel, Magnum.
Passiert auch, ja.
Aber es ist halt, man muss sich die Zeit wirklich geben und da war, deshalb waren wir auch, also waren wir ja auch echt, der Manfred und ich, muss ich echt sagen, wir streiten ja eigentlich nur um Wein. Und da geht es immer um Qualität, ja, und da sind wir zwei halt voll crazy. Da gehen wir halt auch oft den schwersten Weg, aber das würde ja ganz anders schmecken, wenn das jetzt Schwefel bekommen hätte, wenn das kürzer auf der Hefe ist, dann wäre das nicht das Produkt. Das muss man leider ehrlich sagen.
Stichwort Qualität. Wie lange hat es eigentlich gedauert, von dem Umbau Ebner auf Ebner-Ebenauer, bis das so ein bisschen gekommen ist, dass die Leute auch an die Qualität und nicht nur an den Fortschritt des Marketings geglaubt haben?
Ich glaube, es ist immer noch mit Vorurteilen behaftet. Naja, wie du selber sagst, dass die Weine, du kennst, also die Weine schmecken mehr wie der Manfred, hast du ja selber gerade gesagt, oder?
Und ja, aber das war ja total positiv.
Ja, aber das ist ein bisschen so, ich könnte hier blenden und könnte hier, habe ich das richtig verstanden? Also die laute Marion könnte hier ja auch.
Weil auf einmal war halt alles schick, aber das bist halt du bist halt schick, aber trotzdem auch detailverliebt und sehr, wie soll ich sagen, natürlich qualitätsbewusst. Alles geht von der Qualität aus. Aber manchmal, wenn man da hinkommt, man kommt nach Poisdorf und dann geht man in ein neues Weingut und dann denkt man so, okay, cool, das ist jetzt Poisdorf Plus oder so. Mhm. Weil das ist alles noch einmal ein bisschen geiler und ein bisschen schöner und du schaust halt, dass alles immer tippitoppi ist. Da könnte man halt glauben, oder so wie es halt ist, klassisch am kleinkarierten Land, ja, jetzt kommt die und alles ist anders und eigentlich sind nur die Etiketten schön. Und
ja, und da, und ich werde ganz oft von Kollegen kontaktiert, wirklich, ob ich denen helfen kann. Und dann höre ich mir das immer gern an, weil es gibt auch ganz tolle Kollegen, die für uns immer wieder mal da waren am Anfang. Und ich weiß, wie schwierig das auch ist nach so einer Übernahme und wenn man eigentlich woanders hin will. Ja. Und viele glauben, dass das wirklich reicht. Ich gehe jetzt zu einer Agentur und ich mache jetzt eine Presseaussendung und ich gehe jetzt zu einem geilen Grafiker und lasse mir neue Etiketten machen und das war's.
Ja, für einen Jahrgang hilft das wahrscheinlich
und
auch.
Und da bin ich jedes Mal so schockiert und das ist das Einzige, was mich wirklich beleidigt, wenn die Leute glauben, dass das bei uns so war. Mhm. Weil ich muss ehrlich sagen, dafür hackeln der Manfred und ich einfach viel zu viel und viel zu hart und auch schon viel zu lang. Und das, ja, wir räumen da immer eigentlich noch auf. Ne? Also wie bei mir, das war eh lustig, beim Taxi hierher, sagt der Taxifahrer zu mir, was ich mache. Und sage ich, ja, ich bin Winzerin. Marketing, ne? Und ich habe mir gedacht, Alter, der kennt mich nicht. Ja, ich sitze da im Ding und er glaubt, ich bin die Exportmanager Marketing-Marketing-Frau vom Weingut. Und da muss man ehrlich sagen, ja, heute sitze ich so presentation-like da, aber wenn du mich vor 2 Wochen im Weingarten getroffen hättest, wie ich unsere Trauben heimführe, weil heuer war ich auch noch Fulltime-Traktoristin, weil wir leider niemanden hatten und ein Covid-Cluster noch, dann schaue ich halt leider anders aus. Oder Gott sei Dank, weiß ich nicht. Also es ist ja nicht, nur weil man das eine kann, heißt das ja nicht, dass man das andere nicht macht. Und das ist ja das Schöne am Winzersein und an dem Winzerberuf. Und ich glaube auch, warum so viele jetzt, es ist ja fast ein bisschen hip im Moment, oder? Jeder wünscht sich ja irgendwie Winzer zu sein. oder viele, die glauben halt, das ist keine harte Arbeit. Oder sie sehen halt nur das Schöne, den romantischen Teil, den fancy Teil. Aber es ist 95% scheiß harte Arbeit. Und du bist nicht nur vom, wie andere Unternehmer, vom Finanzamt und der Wirtschaft abhängig, du hast auch noch den Wettergott. Ja. Und das kann mitunter richtig scheiße sein, vor allem jetzt mit dem Klimawandel, wo du mindestens alle 3 Jahre mal Hagel hast.
Wie war das bei der Lese dieses Jahr?
Du, jetzt waren wir natürlich sehr verwöhnt mit Jahrgang 19, 20 und 21. Ich führe zum Beispiel immer das Ernteteam an draußen. Der Manfred, also ich habe ein Team von 10 bis 15 Leute. Der Manfred macht komplett allein die Traubenverarbeitung, Keller, Vergärung. Also ein wirklicher Monsterjob. Ja, heuer hat er sich noch 3 Rippen gebrochen vor der Ernte. Da war er besonders
arm. Der muss ein bisschen langsam fahren.
Gute Besserung, ja, lieber Manfred.
Ja, wirklich. Jetzt hat er sich schon genug getan heuer. Und das war schon, das Wetter war so unbeständig. Und wir machen ja 100%, also alles mit der Hand. Das heißt, wir sind nicht so schlagkräftig, wie wenn da jetzt ein Vollernter durchfährt, der einen Hektar in, ich weiß gar nicht, wie lange das dauert, 10 Minuten oder für eine halbe Stunde erntet. Sondern wenn ich ein gutes Team habe, dann hole ich einen Hektar am Tag runter, bei Grüner Veltliner zum Beispiel.
Aber ein Hektar am Tag?
Ja, schaffe ich. Oh. Bei Veltliner, weil das ist schneller zu lesen und leichter zu lesen, weil das sind größere Trauben. Wenn du zum Beispiel die Burgundersorten hast, die haben 2 so kleinere oder einen größeren, einen kleineren Teil und du musst, und der Stiel ist nicht sehr lang. Du musst genau zwicken. Und wir haben bei der, also manche entblättern die Traubenzone ja komplett. Das machen wir aber nicht wegen der Sonnenbrandgefahr. Also wir haben immer eine Teilbeschattung. Das heißt, du musst halt schon genau zwicken. Ich bin, muss ich sagen, die Schnellste mit meiner Stiefmama gemeinsam. Wir teilen uns eine Zeile und das Team muss halt immer dort sein, wo ich stehe, weil da ist der Traktor und da werden die Trauben ausgeleert. So habe ich auch gleichzeitig einen Blick auf die Selektion.
Krass.
Ja.
Verschiedene Sachen gleichzeitig musst du da machen, sehr viele.
Naja, ja, so ist das halt, aber das ist kein Problem. Das Wetter ist eher das Problem, wenn es dann unbeständig ist und heuer hat es immer wieder mal reingeregnet. Und das reicht dann, wenn es nur 3 Millimeter sind. Die Blätter sind nass, die Trauben sind nass. Das heißt, du kannst sie nicht holen, weil du hast dann eine Verdünnung der Zuckerkonzentration, also der Konzentration. Also nicht nur Zucker, sondern die Aromatik, so, und ja, alles ist verwässert. So, ja. Das heißt, du musst abwarten, mindestens einen Tag, dass das alles wieder abtrocknet. Und das ist halt immer, wenn du ein Team koordinierst, das dann auch über die Grenze fahren muss in der Früh und so weiter, ist das ist das Anstrengende. Also eigentlich, der mentale Druck ist viel härter wie die körperliche Arbeit. 18 Stunden am Tag arbeiten ist kein Problem, der Druck dazu ist das Thema.
Und die Ungewissheit halt, oder?
Genau, ja. Genau.
Jetzt, wo ich gerade hier eine Sache wollte ich noch fragen. Die zwei Flaschen nebeneinander stehen, sehe die Perrier-Jouët und eure. Ja. Wählt ihr die so eine Flaschenform, die ist ein bisschen dicker wie die Perrier-Jouët? Ist das jetzt Zufall oder einfach nur ästhetische Gründe? Oder hatte das
ästhetische Gründe, um ehrlich zu sein.
Und hat man da voll viele verschiedene Möglichkeiten? Oder hast du die extra machen lassen, so wie du die wolltest? Oder sucht man, dann gibt es dann so 100 Flaschenformen und man sagt, die will ich.
Also ich habe die Flasche... tatsächlich gab es in Österreich keinen anderen, also Steininger hatte auch dunkle Flaschen, aber nicht die. Und sonst gibt es eigentlich nur die Standardgrün, glaube ich, bei den, oder Willi?
Fällt da was anderes an?
Und ich muss sagen, Grün finde ich schon geil, aber es haben schon zu viele gehabt und es passt nicht, in Wahrheit Grün passt nicht zu unserem Weingut. Unser CI war immer... Ich bin halt so ein 90er-Jahre-Babe, bin mit Herb Ritz und Tom Ford irgendwie groß geworden und den Supermodels, ja, die mich mega inspiriert. Und damals als junges Mädel. Und deshalb muss das alles elegant und zeitlos sein. Und was ist elegant und zeitlos? Für mich ist es halt schwarz, grau und weiß. Und deshalb, und wenn man so in Designsachen geht, die Flasche ist aus Italien, landet man immer bei der Ithaca, egal ob es Möbel sind, Fetzen oder was anderes.
Nee, ja, geil. Nee. So, kannst du mal einen Trommelwirbel machen, Curly? Ich werde nervös.
Jetzt geht er nicht raus.
Aua, jetzt, Lenny, hast du mich hier schon? Poppet.
Große Weltpremiere, tatsächlich, oder?
Jetzt für mich auch, ja. Ich habe ihn so lange nicht probiert. Ich bin ein bisschen nervös, wie er da steht.
Weltpremiere, von was?
Wovon?
Ja, das müssen wir jetzt den Deutschen erklären, die Österreicher.
Das gibt es nicht. Meine Mutter will mich hier anrufen nach der Folge. Und
na, die ist leibend, die durfte dann an. Blanc de Noir.
Blanc de Noir.
2015. 15. Also 100% Pinot Noir oder auch Glaurend?
Nein, ausschließlich Pinot.
Pinot.
Auch,
auch kein Zweigelt.
Auch nur kein Pinot. Zweigelt, nur Pinot. Ja, ausschließlich krass. Pinot. Deshalb, also Blau de Blau ist ja aus einer Einzellage Chardonnay aus der Ried Alte Geringen. Das finde ich auch sehr schön. Der Name kommt von die Trauben der Natur abringen. Das sind ganz kalkige Lösslagen, also auch sehr salzig. Und der Pinot, der steht in der Ried Biertal. Das ist in der nächsten Ortschaft, in Kleinhadersdorf, wenn es so Richtung Mittelbacher Wald drauf geht, links weg. Also es ist ein bisschen in die kühlere Richtung, obwohl es eher südlich ist. Und das sind so Sandbänke, sehr kalkige Sandbänke, angeblich der Strand vom Urmeer.
Aha.
Die klingt halt sehr schön. Ich weiß nicht, ob es stimmt.
Klingt echt wild.
Ja. Und... wir haben dann eben 2015 begonnen mit auch anderen Sekten. Ja, und da kosten wir das heute. Gib mir auch einen Schluck, bitte.
Du musst zuerst austrinken.
Also alle haben ja schon gefragt, so in der Szene, und wann macht sie Rosé und so weiter? Und was kommt jetzt? Ah, jetzt kommt ein Rosé. Ich habe immer schmunzeln müssen, weil... Ich liebe Champagner, aber bei Rosé bin ich gar nicht so. Also Champagner, Rosé-Champagner habe ich ehrlich gesagt nie so ganz verstanden, warum das teurer ist wie die anderen. Das ist mir bis heute Retro, weißt du wieso?
Ja, weil es mehr Arbeit ist.
Wieso? Weil ein bisschen in die Dosage ein bisschen Roda reinkommt?
Ja, aber das wird schon sehr ausgefinkelt produziert, ein bisschen Roda. Die haben ja der Farbspektrum und so weiter. Es ist ziemlich viel Arbeit, da richtig hinzukommen. Und es gibt halt immer weniger.
Ja. Nicht überzeugt.
Nein, immer noch nicht. Drink pink. Not with me. Also, ja. Ja.
Ich bin jetzt auch kein Freund von Rosé-Champagner, um ehrlich zu sein. Also ich wüsste nicht, wo man der Rosé besser schmecken würde als der Weiße.
Ja, eben, bei mir auch. Ich hatte noch nie einen, wo ich sage, wow, der hat mich jetzt gecatcht. Auch nicht, wenn du jetzt die tollen, also die wirklich großen trinkst, ne?
Der ist noch sehr ungestüm. Mhm. Ist aber viel, also viel am Gaumen, in einer ganz kleinen Linie. Der hat Holz, oder?
Ja, beide haben Holz. Alle haben Holz.
Aber der hat mehr als der Blonde Blanc?
Nein.
Dann ist es die Rebsorten, die ein bisschen mehr...
Es ist ein bisschen karger und es ist ein bisschen härter. Und das hat er von Anfang an, dass er ein bisschen schroffer daherkommt. Mhm. Ich finde so, weil Blanc de Noir, also Chardonnay, reinsortig, zumindest bei uns, aber auch wenn du jetzt die Champagner so nimmst, das ist halt der klare, aber der kann schon ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen ausladender sein. Und Pinot ist immer ein bisschen mit mehr Zug. Ein bisschen strenger, würde ich sagen. Aber auch mit mehr Finesse und mehr Salzigkeit, finde ich sehr schön. Die Perlage ist gerade...
Ist der größte, also ich weiß jetzt nicht, wie du sie preislich natürlich dann, gleich. Aber ist der größere Wein, finde ich. Hätten wir dekantieren sollen.
Der von jetzt gerade, der
Pinot?
Hier?
Ja. Findest du?
Ja.
Mhm. Ich finde auch, der schmeckt, also was heißt der größer, aber der schmeckt mir besser.
Als der Chardonnay?
Der ja. ist...
Interessant.
Er ist nicht feiner im Moment, also eher gröber, aber er ist komplexer. Ne? Da spielt sich viel mehr ab am Gaumen, er ist weiniger. Und wenn sich das noch beruhigt, aber das finde ich generell bei deinen Sekten, wir haben ja schon viel über Schaumweine und Sekte gesprochen, bei deinen finde ich es ganz krass, also die sind eh schon so lange auf der Hefe, aber die muss man unbedingt mindestens
lagern.
2 Jahre liegen lassen. Ja. Noch
2013 ist jetzt super.
Noch ein Engagement, weil ja. das ist...
Und wir sagen das auch immer dazu, es ist halt nur der Druck vom Markt dann wirklich meistens schon so groß, mhm. dass wir sagen, Leute, okay, es ist jetzt 7 Jahre, wir bringen es raus, aber bitte, und kommunizieren das auch an den Händlern, an die Händler. Ich weiß noch nicht, ob das dann auch immer beim Endkonsumenten landet, aber wir sagen immer dazu, bitte nicht heuer zu Weihnachten trinken, bitte nicht heuer zu Silvester trinken. Und ich, also jetzt, 2013 war der letzte Jahrgang, den wir gebracht haben. Also wir machen es ja wirklich nur, wenn der Jahrgang perfekt ist. 2014 war wahrscheinlich unser schwierigster Jahrgang überhaupt. Deshalb haben wir 2014 nicht gemacht. Dann muss man dem noch ein bisschen Zeit geben.
Kannst du es ja künftig so machen wie Pierre Auvernoir, wenn du das leisten kannst.
Noch ein Jahr liegen lassen oder zwei.
Ja, Pierre Auvernoir macht ja auch Vinjon, den fast keiner kennt und wenige probiert haben. Und Vinjon muss ja mindestens 7 Jahre im Fass reifen. Und der Auvernoir lässt seine mindestens 12 Jahre im Fass reifen. Und ab der Füllung, sagt er dann, muss der nochmal mindestens genauso lang in der Flasche reifen, bevor er am Markt kommt. Also das sind da Weine, die sind 24 Jahre gereift. Könntest du ja sagen, 7 Jahre nochmal Flaschenreife.
Du, ich finde ehrlich gesagt in Anbetracht, ich dachte immer, dass wir sehr ungeduldig sind, der Manfred und ich, aber das sind wir in Wahrheit gar nicht, weil du siehst, wie langatmig das geplant und durchgeführt ist. Aber noch einmal 7 Jahre, sage ich da ehrlich, packe ich einfach nicht. Das muss man auch finanziell stemmen. Und das soll ja auch Spaß machen, das Ganze.
Ja, irgendwann wird es dann vielleicht ein bisschen müßig, die Warterei.
Ja, ja, und
sind ja 7 Jahre schon lang
der
genug.
Der Platz ist halt immer das Thema bei uns.
Boah, ist voll fresh.
Ist gut, oder?
Schmeckt sehr gut. Könntest du ein bisschen an Kaviar dazu machen können?
Ja, stimmt. Schau ja, mal, ich mach mal auf. Ja. Im Handgepäck haben sie mich eh gefilzt damit.
Geht das im Handgepäck? Geht das im Handgepäck?
Ja, ich hatte es in so Kühltaschen drin. Danke an unsere Kundin, die Fischhändlerin, die Petra vom Goldfisch. Dort habe ich es nämlich abgeholt. Und die hat mir es ganz toll verpackt mit so Kühlakkus und kleiner Styroporbox und so weiter. Nice. Und die Dame am Security-Check hat dann gesagt, was da drinnen ist. Und er hat gesagt, der Spenderleber. Die hat das nicht lustig gefunden.
War nicht so witzig.
die war urbös. Und also nein, ist ein Scherz. Das sind meine Hautampullen, meine Seren sind da drinnen. Weil du musst ja, ich glaube, in Deutschland das deklarieren, wenn du Lebensmittel einführst, oder?
Echt?
Ja, ja.
Und deshalb habe ich gesagt, das sind meine Kosmetikdinge und die hat das voll geschluckt und passt.
Grün Kaviar.
Was hätte ich sagen sollen? Ja, ich nehme Kaviar zum Rapper mit, das glaubt man ja keiner.
Du musst es jetzt unglaublich schön einsprechen, Curly, und sagen, Grün Kaviar ist noch kein Sponsor unseres Podcasts.
Grün? Wie heißt die? Grün oder Grün?
Grün.
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 Die machen auch einen weißen Störkaviar, ist urgeil, kriegt man nie. ganz gell? Schwer. Es ist schwerer, wie Blau den Blau zu kriegen.
Ja, let's go. Wie isst man das?
Einfach so dann den
Dip drauf. Ja, auf dem Blé drauf.
Ja, stimmt.
Du als Rapper, wie isst man das?
Ja, ja. Ich habe schon die Kamel gegessen. In einer anderen Folge.
Aber ich dachte, du nimmst uns eigentlich jetzt Carpaccio mit oder so.
Kawas? Carpaccio.
Wie soll ich das mitnehmen im Handgepäck?
Ja, wusste ich nicht. Ich habe gedacht, du bist originell, weil du bist ja so gerne in Venedig und im Haris Bar und da gibt es ja das unglaublich geile Cipriani Carpaccio.
Ich bin überhaupt nicht oft in Haris Bar. Wir sind beim Cipriani auf Torcello. Das ist ganz andere. Das ist das netteste Lokal. Da müssen wir mal hinfahren.
Ja.
So schön. Die Locanda Cipriani. Dort gibt es auch tolles Carpaccio. Machst du das für einen Willi, Curly? Weil sonst mache ich da jetzt schnell für ihn.
Ja, mach du
für ihn. Muss ja die ganze Zeit die Unterhaltung führen, deshalb können wir kein Blini schmieren jetzt.
Ich mache eins für Lenny und für mich.
Schmier dir dein Blini. Geht auch mal ein Song für die werden, Curly, die Blini-Stulle oder so. Blini-Kaviar-Stulle. Auf Mallorca groß.
Das ist echt gut, ja.
Was schmeckt dir besser, Curly? Auch der Pinot, hast du gesagt, gell?
Der letzte.
Mhm, ist interessant. Ja.
Wie groß ist jetzt eigentlich die Schaumweinproduktion verglichen zu anderen?
Anderen was? Weingütern?
Stillwein.
Ach so. Puh, gut, weil da, glaube ich, lässt sich ja
fast... Musst du mir jetzt wieder anlügen, gell, damit der Preis dann gerechtfertigt ist.
Nein, überhaupt nicht. Es ist urwenig. Du kannst bei mir ins Kellerbuch schauen, in mein Weinwirtschaftsprogramm. Wir machen insgesamt 70.000 Flaschen Stillwein aus... Im Moment 19 Hektar, also knappe 20 Hektar haben wir im Moment, aber halt sehr, sehr alte Weingärten, also zwischen 30 und 70 Jahre alt, deshalb sind die Erträge so klein und so wenig Wein, muss man ehrlich sagen, für die Größe. Und wir machen ja, zwischen 2,5 und 3.000 Flaschen Blau de Blanc im Jahr, wenn es ja passt. Und vom Blau de Noir gibt es jetzt leider wirklich wenig. Im ersten Jahr haben wir da ein bisschen über 1.000 Flaschen. Das ist mini. Weil halt, das muss man sagen, das ist halt der Weingarten von der Black Edition. Mhm. Und Black Edition Pinot ist bei uns halt super eingeführt im Sortiment, muss man sagen. Das erwarten sich die Leute jedes Jahr. Das müssen wir einfach liefern. Und
wenn wir schon öfter Black Edition gehört haben, ja. Wir haben keinen zum Kosten da, kurze Erklärung vielleicht.
Ja, also unsere...
Trockentraining bei Terroir Adiletten.
Bitte in fünf Flaschen ja, mitgenommen.
Das ist jetzt keine Beschwerde, aber wir haben jetzt Black Edition, glaube ich, viermal gesagt. Ja. Außerdem ist es so ein Qualitätsflaggschiff, also sollte man kurz drüber reden.
Ja, ich weiß gar nicht, ob's, also das ist halt, für mich sind die Weine zum Beispiel gleichwertig, ob ich jetzt die Lagenweine habe aus der Weingutslinie oder die Black Edition, okay. Ist für mich ist echt gleichwertig.
Ja.
Ich werde oft gefragt, was so mein Lieblingswein ist. Die Black Edition ist halt teurer wie die Weingutslinie, aus dem Grund heraus, weil das Packaging deutlich teurer ist. Also wenn du es dir anschaust, die Weingutslinie, also unsere Lagenweine, alle mit grauen Etikett, da geht es uns um die Rebsortentypizität, also um den Geschmack der Sorte und um den Geschmack des Bodens. Und bei der Black Edition, weil wir halt super jung das Weingut übernommen haben, wollten wir all diese Techniken, die wir im Ausland gesehen haben, die wir woanders gesehen haben, andere Stile, wollten wir ausprobieren. Und in Wahrheit ist unter der Marke Black Edition füllen wir die Weine, die ein bisschen experimenteller angelegt sind, wo wir all unsere Ideen verwirklichen können. Und wir probieren halt mit unseren Lieblingsrebsorten, was in dem Fall Grüner Veltliner, Chardonnay und Pinot Noir ist, an die Grenzen zu gehen.
Sehr gut. Es hat mir eigentlich die letzten Jahre oder jetzt fast... Man wird nicht jünger, ein Jahrzehnt.
Boah, du Jungspund.
Wenn man das so, na, wirklich, wenn man das so mitverfolgt hat, waren ja zu Beginn wirklich nur so, also Basisweine, aber auch Hermannschachern und dann gab es alte Reben, aber dann war ja gleich Black Edition und Black Edition irgendwie das Wichtigste. Aber dann hat man schon gesehen, dass die Lagen an sich immer wichtiger wurden. Und es gab Sauberg und Bürsting als Toplagen ja eigentlich.
Das siehst, wie entwickelt du dich hast die letzten
Jahre. Ja, genau. Ja. Vielleicht auch von mir.
Na, also von Anfang an waren eigentlich, es ist nur immer leicht, es ist, also ich sehe das ja auch. Schau, unsere Weine beginnen um die 10 Euro. Und hören halt beim Blau de Blau auf mit 75 Euro. Und die Leute...
Für die Kisten.
Das Glas.
Nice try. Genau, danke, Girlie. Das wär's. Und die Leute sehen immer nur das Teuerste. Sie hauen sich immer nur aufs Teuerste. Das ist interessant. Und dann heißt es auch gleich, wow, die Ebner eben aus, die sind teuer. Dass wir aber auch Weine um 10 Euro machen, interessiert sie in dem Moment nicht. Und ich glaube, also das ist vielleicht ein bisschen, ja, also die Leute checken jetzt erst, weil halt wir auch mehr Kommunikation vielleicht auch in die Lagen gesteckt haben. Aber wir haben von Anfang an alle Lagen, die wir jetzt machen, gab es von Anfang an, außer Sauberg, der kam 2011 dazu.
Weil Sauberg?
Ried Sauberg. Geil, gell? Liebe ich. Ja. Hat sich lang keiner... Ist
auch wirklich, wirklich geiler
Betrieb. Ja, und Sauberg gibt es in Wahrheit, diese Lage gibt es in jedem Kaff, in jedem Weinviertler Kaff gibt es einen Sauberg. Und alle dachten, oder keiner hat es jemals draufgeschrieben als Lage. Und wie wir diese Lage angeboten haben, bekommen haben, von der katholischen Kirche, auch geil. Der
Jackpot.
Ja, ja, ja. Mit Abstand der teuerste Pachtweingarten von der katholischen Kirche, Klassiker. Klar. Hieß Sauberg. Ich habe geglaubt, ich brich ab eigentlich. Nomen ist Omen. Und war klar, hey, das muss sofort als Einzellage geführt werden, wenn es der Wein wert ist. Und das ist ein 50-jähriger Weingarten. Unten Lehm, oben ganz kalkiger Löss. Und da war ganz schnell klar, dass das mega wird. Und ja, seit 2011 gibt es dann eben auch Sauberg. Aber die Black Edition ist natürlich das teuerste und aufwendigste in der Stillwein-Serie. Und das ist auch handetikettiert und in so kleine schwarze, im kleinen Schwarzen kommt das quasi am Markt.
Krass.
Ja, schaut cool aus. Und deshalb, glaube ich, hat das einfach für Furore gesorgt.
Also Kaviar und das Champagner, das
kann man... Das lässt du dir einreden.
Kann man schon mal machen.
Immer dachte, dass das dein Lifestyle ist, Curly.
Das ist nicht
schlecht. Curly geht halt sowieso noch auf eine Prunkveranstaltung nach dem Ganzen hier. Ich muss ja arbeiten. Ich nehme gleich.
Kommst danke, mit? Danke, danke. La Poly, heute Abend.
Mm.
So nice.
Mhm. Weil du gerade gesagt hast, das kommt im kleinen Schwarzen.
Mhm.
Oha, da kommt was im kleinen Weißen. Im
ja, genau, ja. Reden wir überhaupt drüber, weil es gibt eh nichts, oder lassen wir es gleich?
Oder trinkt man es einfach nur?
Müssen wir schon erwähnen jetzt, oder?
Ja.
Okay, cool.
Ich habe es selber noch nicht, also auch nicht probiert.
Also aus einem Sekt, den es jahrelang gab und der eh schon rar as fuck war, gibt es jetzt drei Sekte, die noch rarer sind, also zwei Sekte, die super rar sind und einen, den es, wie du mir vorher in der Folge schon erklärt hast,
den gibt es eigentlich nicht.
Den gibt es nicht. Außer in der Freundschaft gibt es jetzt 30 Flaschen. Die gibt es aber auch nicht.
Okay.
Ist jetzt on record.
Nur für den Hausgebrauch sozusagen.
Naja, das ist...
Marché noir.
Ja.
Der Schwarzmarkt
quasi. Schwarzmarkt auf Französisch.
Zu Deutsch, ostdeutsche Bückware.
Ach krass, der Schwarzmarkt, ich habe gerade gedacht, Herr Marché.
Marché Noir ist, also wir haben ihn deshalb Schwarzmarkt getauft, weil er de facto wirklich eine, also es sind ja sowieso homöopathische Mengen, von denen wir hier sprechen und da gibt es echt...
In keinem Kellerbuch aufgeführt.
Nein, wirklich, das
nur
ist schon...
Nur Cash erworben werden darf.
Boah, das wird sich auszahlen. Nein, hör auf, jetzt kriege ich eine Steuerprüfung wegen dir nach dem deppernden Podcast.
Wie sagt man in Österreich? Kofferraumrabatt. Ja,
okay. Nein, bitte. Aber es gibt nur 250 Flaschen und man kann ihn wirklich... ich muss mir das noch überlegen, wie man das machen. Ich bin mir noch sehr unsicher, wie man das machen, weil 250 Flaschen bin ich mal wirklich... Also es ist schon bei 2500 Uhr mühsam, an unsere Kunden aufzuteilen und bei 250 scheint es mir unmöglich.
Ja, was glaubst du nach der Folge rufen? Morgen 2500 Leute. Ja.
Ich sollte eine Versteigerung machen. Die musst du führen, Willi.
Nice try. Kein Problem.
Ja, geil. Jetzt bin ich gespannt.
Ich auch.
Ja, was ist das eigentlich?
Genau, 50% Chardonnay, 50% Pinot. Also quasi eine Mischung aus den beiden.
Aha.
Also alle Sekte bei uns sind immer ohne Dosage, komplett. Ohne Dosage und ohne Schwefel. Und es ist halt wirklich dann ausschließlich, wie soll ich das sagen, also ungeschminkter kann es ja wirklich nicht daherkommen. Ne? Es ist ein Spiegel der Rebsorte, der Lage und des Jahrgangs. That's it, da kommt nichts dazu.
Und der Autolyse in dem Fall.
Also sieben Jahre Arbeit.
Ja.
Was schaust du mir so an? Bin ich irgendwo verwischt?
Na, gar nichts. Bin aufgeregt.
Okay.
Bin aufgeregter Blick.
so aufgeregt, wie wir da damals kritisch den Käfer geschenkt haben. Gibt es den eigentlich noch?
Die Brigitte, die ist letztes Jahr verkauft.
Nein.
Ja, der ganze.
War's ein Auto, oder?
Ja, ein Käfer Cabrio, original, geil, aus 1973 in Gummi. Wie heißt das? Gummibootrot.
Gleicht.
Ja, es ist urgeil.
Der war mega.
Die Brigitte. Und sie hatte so verchromte Scheinwerfer. Das hat ausgeschaut wie verchromte Wimpern vorne.
Geil. Die Herbie.
Ja, voll hübsch eigentlich. Aber 1973 ohne Bremskraftverstärker. Und ich bin kein schwaches Mädel, aber schneller als 80 konnte ich nicht fahren, weil ich sonst nicht mehr da bremst habe an der Kreuzung. Das ist voll hart und ich habe mich damit 70 Kilo in die Bremsen gehauen, ja? Nur dass wir uns klar verstehen. Und trotzdem, das war die Hölle zu fahren und dann ist sie eigentlich nie angesprungen, egal wo ich hingefahren bin. Ich musste von dort immer mich abholen lassen, weil sie einfach nicht mehr...
Ja.
Sie hat einfach immer einen Geist aufgegeben. Die Brigitte war ein unzuverlässiges Mädel. Und außerdem war jetzt der Unterboden durchgerostet. Und ich habe gesagt, okay, nein, ich pack's nicht mehr mit ihr. Tschüss mit ihr, ciao mit ihr. Hat mir weh getan. Das ist ein hübsches Auto gewesen.
Aber was sagen wir zum Champagner?
Aber 25 Sechs. Liter hat es gefressen. Das war halt auch hart.
Wirklich, oder? Ja. Wow. Ich habe wieder
Ja, ich glaube, ich bin jetzt eher auf Elektro Cinquecento Cabrio oder sowas unterwegs. Mal schauen.
Ich finde den auch gut. Spritzig. Ich finde aber den mit dem violetten Etikett am besten immer noch.
Den blonden Ohr, meinst du?
Ja.
Also, das hätte ich mir überhaupt nicht gedacht, Curly, dass du Pino, auch bei dir nicht Wille, dass du Pino besser findest.
Pini, sage ich, Curly trinkt ja nach Kabinett nur Pino fast.
Wirklich?
Jetzt ist ein richtiger Burgund-Lover herauskristallisiert.
Ich hätte mir halt doch einen Podcast anhören sollen. Sorry, ich habe einfach teuer, meine halt. Hausaufgaben nicht. Okay. Kostet das Gleiche.
Das ist echt geil. Aber hast du denn noch eine Frage für Winnie dabei? Vielleicht eine sehr private. Oder auch nicht privat.
Also in Anbetracht, wie gut wir uns kennen... Und dass der
jetzt kriege ich alles zurück.
Und dass der, nein. Aber ich weiß ja eigentlich schon fast alles, glaube ich. In Anbetracht, dass du mal nackert bei mir auf der Couch übernachtet hast und mein Mann hat dich dann zugedeckt.
Oh, süß.
Naja.
Was will ich den Willi fragen? Das Einzige, was ich mir die ganze Zeit anschaue, ist deine neue Frisur, wo ich mir echt ein bisschen unsicher bin. Und würdest dafür
fünf... Ob es den Manfred jetzt verlässt?
Nein. Ich habe ja schon mal Fokuhila live miterlebt. Ne? Ich bin ja 81 geboren, deshalb kenne ich das. Ja. Würdest dafür 500 Netsch von mir einen Kopf rasieren lassen?
Für wie viel?
500.
Jetzt gleich oder morgen erst?
Okay, das ist zu hoch, weil du machst das sofort. 100 Euro.
Kein Problem. Bei 500 Euro geht es ja richtig gute Flaschen Champagner für die Lou aus und dann ist die Klotzen wahrscheinlich gerechtfertigt. Und noch dazu hätte ich dann noch Geld, um mir auch was Schönes zu kaufen.
An Lilanen. Nein, was ist mit den Grünen? Wir haben über den Grünen geredet.
Die Frisur ist ja komplett egal, oder?
Ja, super. Dann rasiere ich da heute am Abend in der Freundschaft die Birnen.
Lenny, du musst es ich würde
na komm,
gerne sehen.
Na komm.
Echt jetzt?
Ja, echt jetzt. Das ist meine Frage an dich.
Das ist noch nicht ganz bestätigt, glaube ich.
Scheißt du sich voll an hier.
Ich lege noch einen grünen drauf.
Moment, gib mal kurz meine Tasche. Er muss ihn, glaube ich, das, visualisieren.
Du bist selber Frau. Ich darf das selber gar nicht entscheiden.
Er muss die Lu anrufen.
Selbstverständlich. Telefonjoker.
Ja, na dann mach ihn.
Jetzt klar, oder was?
Ja. Willi. Du wird.
Machen wir jetzt live in der Zwischenzeit.
Wow, sie da, what the fuck, sie hat einfach einen 500-Euro-Schein in der Tasche. Das habe ich einfach seit, keine Ahnung, wann habe ich das, überhaupt schon mal gesehen in meinem Leben? Niemand, der einen 500-Euro-Schein
hat? Also, wenn ich keinen lilanen einstecken habe, fühle ich mich nicht sicher.
Alter, das ist echt nicht schlecht. Ich glaube, außer bei meinem Deal habe ich das echt noch nie gesehen. Tatsächlich. Aber ey, das muss ich ja merken. Das ist echt nicht schlecht. Das stimmt, damit kann man mit dem Taxi ein Stückchen fahren. Das ist immer gut. Da weiß man, dass man heimkommt.
So.
Weißt du die Nummer von Lou nicht auswendig, oder wie?
Nein, ich habe die gespeichert.
Hat wer einen Rasierer mit? Ich war jetzt ehrlich gesagt nicht darauf vorbereitet.
Hallo. Ich glaub nicht. Warte mal.
Aber so ein Elektrorasierer einstecken.
Hallo.
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 Hallo. Du, du bist jetzt gerade zugespielt im Podcast.
Live.
Ja, jetzt live, aber eigentlich wird das ja aufgenommen.
Ach so.
Die Marion hat mir gerade 500, die Frage war, wenn sie mir 500 Euro gibt, ob ich mir den Kopf rasieren lasse. Und ich habe gesagt, meine Freundin liebt mich und die Frisur ist total egal und ich könnte dir für die 500 Euro eine wahnsinnig gute Flasche Champagner kaufen.
Geht's lieber essen.
Machen.
Ja! Ja, wo ist der Rasierer?
Was ist das denn? Ist das denn ernst jetzt? Jetzt
scheißt er sich wieder an.
Ist doch scheißegal, Schatzi.
Genau.
Sehr gut, die Frau liebt dich wirklich.
Das aber ich darf mal die Länge aussuchen.
Hey, eine Glatze ist eine Glatze, Digga.
Aber eigentlich, also...
Nein, ganz eine Glatze, das geht nicht.
Was habt ihr da gesoffen? Was ist mit euch?
Ja, ihre neuen Sekte, die scheinen irgendwie komisch zu wirken.
Uns geht's eigentlich ganz gut, Lou. Wir haben noch fast nichts zu tun.
Okay, ja, ich wollte nur von dir jetzt irgendwie...
Er wollte eigentlich, dass du
ich wollte eigentlich aber, sagen, auf keinen Fall. Und dann hätte es jeder verstanden, wenn wir das nicht machen. Aber jetzt wahrscheinlich komme ich nicht raus.
Ja.
Achso, soll ich das nochmal sagen? Nein, auf keinen Fall.
Nein, das geht jetzt nicht. Du hast ja schon ja gesagt.
Ich liebe diesen Fokuhila.
Oh no, ich hasse ihn, Lou.
Diese Löckchen, die streichel ich morgens immer so gerne.
Okay.
Die wachsen
nach. Na, dann lass mal's. Wir können ja deiner Freundin nichts. Happy Wife, Happy Life, sage ich immer.
Daumen nach unten überall. Ja, okay, wir schauen. Wir telefonieren nachher nochmal.
Okay, das war's. Tschüss. Ja, wir schneiden einfach den Rest raus. Wir machen einfach machen und dann cut, Digga.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich ja auf... Entschuldige, schmatze ich da ins Mikro.
Alles gut.
Ich habe mich ja auf ein unseriöses Gespräch eingelassen. Sind die Podcasts sonst total seriös, Willi?
Hier?
Oder ist das heute... Ist das heute?
No.
Das ist ganz normal.
Ist eh immer locker. Okay.
Komplett normal. Gut, gut. Hast du denn auch noch eine Frage an mich, eventuell?
Ja, Curly,
du musst nicht.
Ich muss sagen, ich habe mich wirklich schlecht vorbereitet auf diesen Podcast.
Das war alles gut.
Aber ich muss gestehen, ich habe deine Musik noch nicht gegoogelt.
Das macht nichts.
Und jetzt, wo du meine Arbeit probiert hast,
ja,
könntest du vielleicht über meine Weinesong gerne einen Rap machen?
Oh.
Macht man sowas? Freestyle-mäßig? Geht sich
natürlich,
das aus?
Natürlich.
Geil. Darf ich? Ach, Mist, mein Handy ist abgedreht. Kann man das bitte mitfilmen?
Lenny, walte deines Amtes. 500 Euro und Willis ohne Haar. Ich trinke heute Blanc de Blanc und Blanc de Noir. Und dann gibt es auch noch Schwarzmarkt-Shampoos für alle. Ey, heute Abend liege ich mit einem Lächeln in der Falle. Und ich weiß genau, wir machen heute niemals Stopp. Denn ich schmier mir noch ein bisschen Kaviar auf meinen Rock. Mit den Blinis hier, ja, das wird ein Gaumenschmaus. Marion Ebner, Ebenauer, wir lassen dich nie mehr raus.
Wie geil! Oh fuck, er kann es wirklich.
Ja, normal.
Wie gut ist das? Danke.
Ja, vielen Dank für deine geilen Weine.
Und kannst du gleich auf die nächste Edition dann hinten draufdrucken.
Ja klar, da machen wir dann nur 10 Flaschen von. Aber wo wir jetzt gerade schon beim Thema Musik sind, habe ich die perfekte Überleitung, weil, ich weiß nicht, ob du es wusstest, aber wir brauchen von dir noch einen Song für unsere berühmte Terroir und Adiletten Spotify-Playlist.
Du darfst jetzt auch DJ Rudi anrufen.
Perfekt.
Bitte die geilste Bude im Poisdorf ist das Holiday. Ja? Es darf nur ein Song sein.
Nur ein.
Jetzt habe ich
die weiß, schwer.
Jetzt habe ich die ja, wirklich schwer. Ne? Jetzt habe ich die anderen... Podcast, ich gehört und weiß nicht, was die so nehmen.
Einfach, dass die anderen spielen keine Rolle. Es geht um dich.
Boah. Okay, dann I'm Every Woman von Chaka Khan.
Oh, I'm Every Woman. Ja, voll
It's
nice. Endlich mal ein Song mit Style. Sorry.
Wieso, was ist sonst genommen, Mann?
Nee, alles gut. Aber zur Playlist will ich noch sagen, seit letzter Woche kennt ihr da draußen das ja schon. Wir schenken 2 Hörerinnen und Hörern einen Platz für euren Lieblingssong in unserer Terroir-Adiletten-Playlist. Und das Ganze wird präsentiert von unseren Freunden von Tibber. Ihr könnt euch auf Instagram einen Song wünschen. Wir suchen ihn mit der Tibber-Losfee zusammen aus. Heute haben wir wieder 2 Leute am Start. Und zwar Tobi aus Bensheim, er wünscht sich Sky and Sand von Paul und Fritz Kalkbrenner. Shoutout hier nach Berlin direkt. Und Marie aus Salzburg, Österreich immer vertreten. Die wünscht sich Hotline Bling von Drake. Das könnte, hätte auch ich sein können. Shoutout Marie auf jeden
Fall. Kenn ich nicht den Song.
Digga. Okay, Abbruch. Ciao. Diese Folge war schön.
Kanye West ist übrigens rausgeschnitten.
Ja, ey. Das war ein sehr feuchtfröhlicher Nachmittag.
Warst du Shirts oder was?
Weiß ich nicht, muss nicht gewesen sein.
Also ich muss echt sagen, ich war nervös, was der erste Chefin, der super vorbereitete Marketing-Genie, das sie noch nie am Podcast gehört hat, das Blödsinn, sie sich schon alle durchgehört.
Nein, ich schwöre es bei Gott.
Ich kenne dich ja mal.
Dann kennst du mich nicht
richtig. Fehlt irgendwas? Willst du noch was sagen? Haben wir über irgendein Thema zu wenig geredet? Nicht, dass dann heißt beim nächsten Gangtreffen. Alter, wie das ist so ein Scheiß, das hätten wir noch erwähnen müssen und das.
Nein. Was für ein Gangtreffen?
Wir haben eine Band.
Ja, eine Band.
Ja, wir haben eine Band.
Okay, ne?
Ohne Instrumente. Ein
paar lustige Leute dabei. Wir treffen uns bestenfalls einmal im Quartal. Seit Covid ist das einmal alle 4 Jahre. Leider nur noch.
Oh, nice.
Und aber wir haben über alles geredet, oder?
Gegessen und getrunken.
Es gibt bei dir immer noch, das kann man vielleicht sagen, nicht jeder, der Interesse hat, abonniert sich im Newsletter. Es gibt hervorragende Partys bei dir immer, wo man richtig abstürzen kann. Manchmal trifft man dort auch den Brodaxandl. Jetzt kennt man den noch nicht, wenn man dort ist. Brodaxandl muss man sich merken.
Okay. Ja, ansonsten? Der berühmt-berüchtigte Sommersalon war immer spannend.
Auch ein Weingut?
Ja.
Nice.
Ja, das gibt es halt urselten, Musik. Und es fängt alles auf hohem Niveau an, so mit die coole Austernbar und Sekt und alle Weine und 3 verschiedene Gastköche. Salto-Gläser und am Ende volle Eskalation. Und das letzte Lied ist immer Don't Let Me Be Misunderstood, die Originalversion, geil, die einfach, weiß ich nicht, 7 Minuten dauert, dass ich nochmal alle rausschießen und wegtanzen kann.
Ich habe den Florian Schäuber kennengelernt bei dem Sommersalon.
Ja?
Hat mich gefreut, hat mich ganz blöd von der Seite angemacht. Einer der wichtigsten oder lustigsten österreichischen Kabarettisten, der sehr gern Wein trinkt. Und er meinte, hey, mein erstes Stück lag Cordoba Carsten und mein zweites Freundschaft. Wir zwei müssen nochmal reden miteinander.
Wirklich?
Ja, der könnte echt mal zu uns im Podcast kommen.
Der ist wirklich, wirklich ein super Hedonist, ein ganz ein lieber Typ und ein toller, wirklich toller
Trinker.
Ich muss dran denken, weil der Manfred hat, wie er mal bei uns zum Abendessen war, der Manfred hat ja so einen subtilen Schmäh, mein Mann, und ist so ein ruhiger. Und dann hat er gesagt, na, er wollte immer schon ein Weinkabarett machen. Und der Florian Schäuber wusste nicht, wie er reagieren soll. Also nach dem Motto, der Manfred will jetzt mit ihm ein Weinkabarett machen. Er war geschockt. Und ich habe dann gesagt, du, das ist ein Scherz. Und der Manfred fragt dann, Gott sei Dank, irgendwann aber 2 Minuten, der zieht das voll lang durch. Diese, weißt du, der verzieht keine Miene. Ich stirb jedes Mal. Und er war dann erleichtert, dass das nur ein Spaß war.
Naja, dann machen wir jetzt Frisur und Pläni-Kabarett.
Ja.
Geil.
Danke für die Einladung.
Wo gehen wir denn essen?
Nein, die Freundschaft. Auf der Breite, die aus.
Auf der Freundschaft haben wir schon gekauft. Warst du noch lokal? Wo würdest du gerne hingehen?
In Berlin?
Muss nicht sein.
All around the world.
Also ich liebe ja Japanisch. Ich war auch in Berlin jetzt. Vorgestern war ich Japanisch essen. Das war sehr gut. Und wo ich jetzt hingehen will? Nee, jetzt weiß ich ehrlich gesagt nicht. Eine Peking-Ente da unten im Orania, oder? Soll die beste Peking-Ente sein.
True. Expect that.
Ja.
Aber die geht immer wieder.
Die geht immer wieder.
In Wien auf jeden Fall muss man natürlich schon ein paar Stationen durchmachen. Ne? Also wenn ihr mal ein Wochenende nach Wien kommt, dann würde ich am Naschmarkt anfangen.
Beste. Ich bleibe einfach dort.
Warst du schon? Ja.
Das ist vom Übermaker.
Oh, geil. Hast du den Gänseleberschuss einmal gegessen?
Bisher noch nicht, ne? Aber müssen wir machen.
Dann musst du einen Schuss einmal nehmen mit einer Schicht Gänseleber und einem Mini-Leberkäse. Und dann gehst du zum Böhl, das ist gleich vis-à-vis. Da nimmst du auch einen Schussemmel mit Beinschinken und Trüffelkäse. Okay. Und dann gehst du quasi über den wunderschönen Naschmarkt, über den Ring. Linke Hand hast du die Staatsoper, total schön. Und dann gehst du ins Schicki Mittagessen, das ist ein japanisches Restaurant. Da isst du Sukiyaki, das ist so ein Umami Bombe, Eintopf mit Kobe Beef und pochierten Ei und so Seidentofu, richtig gut. Nachmittag ein Schnitzel, ne? So Viggelmüller. Und am Abend Ja, gehst zum Hermann Bottolen in die Fuhrmannstraße, ins Fuhrmanns. Mhm.
Geil, zum Glück nehmen wir das
tolle,
auf. Das
ist tolle gut. Weinbegleitung.
Das ist nice.
Ja. Ja, und dann gehst du fort, natürlich.
Wir müssen ja unser Wien-Wochenende eh noch nachholen, nachdem der Rage Against the Machine Homie sich irgendwie das Bein gebrochen hat. Ja. Und wie eigentlich wollten wir ein Schleierer Eck, aber...
Ja, auch super.
Das müssen wir mal nachholen.
Oder zum Ratz und Sohn, ganz toll. Auch, das ist wirklich Kunst von Anfang bis Ende, tolle Familie. Oder auf jeden Fall auch zum Simon Schubert, der hat jetzt sein eigenes Wirtshaus gemacht.
Schubert, aber nicht Schubeck, weil das wird dann schwierig gerade.
Simon Schubert war früher eben Sommelier, also ist immer noch Sommelier, um Gottes Willen, und jetzt eben auch selbstständig das erste Mal und hat ein entzückendes Wirtshaus hergerichtet. Und dort super Schnitzel, eigentlich Cordon Bleu, super Cordon Bleu. Cordon und Bleu auch beste. Alles andere, es ist sensationell, die Weinkarte ist ein Wahnsinn. Ums Eck, wenn du auch sehr gerne Naturweine magst, dann gehst du noch ins Mast. Konstantin Filippo ist auch immer eine Bank, wenn du es gerne, oder?
Okay, wir müssen eine Woche gehen.
Ich da musst du die Lilanen einstecken. Das
ja, ich weiß.
Also ich würde mit dem Curly einfach nur ins Café Anzengruber gehen.
Ins Anzengruber oder auf ein Bosner.
Also das Krasseste, was ich zum Abschluss, was ich in Wien mal erlebt habe, da waren wir irgendwie, habe ich einen Kick gehabt, nach 5 Uhr morgens oder so, ist ja irgendwie so ein Restaurant-Club gegangen und zwar... Das ist mega nice.
Oh, ich das gut bin.
Ja, oh Gott,
das war aber so krass. Der Tisch so voll fein gedeckt und man konnte da richtig normal essen. So 5 Uhr morgens war voll.
Die gut. Wolke?
Keine Ahnung, ich war auf einer Wolke.
Das war nicht das Goodman. Im Goodman gibt es keine Tischdecken.
Im Goodman ist nur Buffet und dann gehst du weg.
Das war ganz geil.
Die Gräfin hat zugesperrt, die gibt es nicht mehr am Naschmarkt.
Ja gut, das ist jetzt aber nicht so negativ. Dass
komm, es war legendär. Ein besoffenes Buffet
da. Da wurde schon immer taxiert, wenn es... Da wusste der Kellner, was du bezahlst, wenn du das Lokal betreten hast. Der hat dich einfach taxiert.
Sehr seriös.
Der zahlt dann 50er. Nur Speise konsumieren. Das ist doch Wahnsinn.
Ja, cheers. Ich würde sagen,
zum Wohl, Leute.
Wir stoßen an auf unser Wohl. Aufs Weinviertel, würde ich sagen. Cheers.
Danke.
Schön war's.
Leider war mein Mann nicht da. Das nächste Mal komme ich mit Manfred.
Es gibt immer ein zweites Mal.
Genau.